Diese Frage bekomme ich ja so oft. Ich bin ja so bescheuert. Ich bin ja so bekloppt. Warum bin ich denn so adrenalin-geladen?
Sind wir dann auch gut abgesichert? Du hast ja jetzt auch noch ein Kind. Also bist
genau,
du
also warum macht
du
man
mich
denn
und das Kind
so
alleine lassen?
Genau. Ich finde das einfach so unglaublich cool. Und dieses Raue, dieses auch gleichzeitig auch dieses Verletzliche, dieses zu wissen, du bist hier draußen einfach in der wilden, rauen Natur. Etwas, was wir Menschen ja gar nicht mehr kennen.
Du gehst da hin und dann kriegst du einfach ein Gewehr.
Als ich dann so eine Waffe mal in der Hand gehabt habe und dann mal geschossen habe und mal auch gespürt habe, wow, das ist eine richtig krasse Verantwortung, die du da trägst.
Ja.
Und der Wind war nicht gut für uns. Also der Wind hat von uns zu den Tieren geweht, aber wir waren hinter einem Hügel versteckt und ich wusste, sie werden zwar uns riechen können, sie werden aber nicht wissen, woher das jetzt kommt.
Was für dich so tatsächlich die größte Herausforderung ist, zu Fuß durch den Busch zu laufen, aber auch die größte Belohnung?
Die größte Herausforderung ist,
Hallihallo, willkommen
Hello.
Zurück aus dem Busch.
Zurück aus dem Busch, kurz vor dem Busch.
Und kurz vor dem Busch.
In 2 Tagen geht's wieder zurück. Ich bin seit etwas über einer Woche wieder da. Mit
einem neuen Zertifikat, das
was
ist glaube ich, noch
was
gar
nicht an der Wand hängt. Es war ein unglaubliches Erlebnis.
Ja, erzähl mal gleich, was hast du denn gemacht?
Und darüber sprechen wir, genau.
Genau, worüber sprechen wir?
Wir sprechen heute tatsächlich mal ein bisschen anderes Thema. Und zwar meine Trails Guide Ausbildung, denn das Thema Safari Guide ist ja so ein Thema, was dadurch, dass wir die Leute ja immer wieder mitnehmen, nicht nur auf unseren Gruppenreisen, sondern halt eben auch auf Instagram virtuell mit auf diesen Reisen und Erlebnissen und halt eben auch Ausbildung mitnehmen, kommen immer wieder ganz viele Fragen. Und wir haben ja schon, wann haben wir unsere Ausbildung gemacht? 2021, glaube ich?
2023, glaube ich.
Haben wir damals schon sehr viele Leute mitgenommen. Es war ein großes Interesse. Sehr viele haben die Safari-Guide-Ausbildung nachgemacht. Und deswegen dachte ich, weil viele Fragen auch auf Instagram kamen, wir nehmen auch einfach mal eine Podcast-Folge auf. Denn ich habe einen Blogbeitrag geschrieben. Ich werde ein Video darüber machen. Und ich habe viel auf Instagram geteilt. Und dennoch ist der Podcast halt eben so ein Kanal, wo man einfach ein bisschen ausführlicher über die Dinge, die Erlebnisse, die Encounters, das Schießen, das Lernen und so weiter sprechen kann. Genau. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich zum Trails Guide ausbilden lassen.
Sehr cool.
und das ist natürlich schon. Also, ich finde, einerseits finde ich es total irre, wenn man jetzt einfach mal so zurückdenkt an das, wo wir herkommen, also das, wo wir angefangen haben, als wir, glaube ich, 2014 oder so das allererste Mal in Südafrika waren, das allererste Mal eine Safari gemacht haben. Und dann waren wir ja wirklich seitdem mehr oder weniger jedes Jahr, glaube ich, seitdem, oder über 12 Jahren sind wir jedes Jahr in Südafrika oder im südlichen Afrika. Und dass wir jetzt nicht nur Safari Guides sind, sondern ich jetzt auch dieses Jahr den Wilderness First Responder gemacht habe, ich jetzt auch noch den Trails Guide gemacht habe, das ist schon echt krass. Also, keine Ahnung, wie geht's dir denn dabei? Also, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wo wir angefangen haben, damals hatten wir überhaupt keine Ambitionen darin. Wir haben einfach nur Safari gemacht mit Jiran oder wem auch immer, wo wir im Gondwana und so weiter waren. Das ist doch krass, was daraus geworden ist.
Ich muss immer tatsächlich da so ein bisschen an die Rede von Steve Jobs damals denken. Vielleicht kennt man die, wo er davon erzählt, Connecting the Dots, dass man so im Leben immer mal wieder was macht und eigentlich auch erst später im Leben, dass alles so einen Sinn ergibt. Und das Gefühl habe ich bei uns auch. Wir hatten ja nie den Plan, als Safari-Guide zu arbeiten oder in dieser Branche Fuß zu fassen, also in der konkreten, nischigen Safari-Branche. Im Tourismus, klar, da kommen wir her. Aber wir hatten schon immer diese Faszination für Wildtiere. Und ich erinnere mich auch immer noch daran, wie wir mit Jiran war das tatsächlich. Das ist einer der Guides, den wir sehr im Kopf behalten haben. Mit dem haben wir nämlich eine Walking-Safari im Shambari Game Reserve gemacht, im Eastern Cape in Südafrika. Und das war auch deine erste Safari. Das war nämlich eine Walking-Safari. Tatsächlich war das deine allererste Safari. Ja. Und das war für mich auch die zweite Safari schon mit ihm in dem Reservat, in dem Camp.
Das war meine allererste Safari, oder?
Doch, das war deine allererste Safari.
Wirklich?
Ja.
Chamari, das war meine allererste Safari.
Meine auch, meine erste und zweite. Und ich erinnere mich einfach daran, wie fasziniert ich und auch du, der hat sich einen Busch angeschaut und konnte uns erklären, welcher Vogel da lebt, welches Tier hier gerade vorbeigelaufen ist, welches noch kommen wird. Also diese ganzen Zusammenhänge. Und wir waren davon schon immer begeistert und haben ja dann auch irgendwann es geschafft, diese Ausbildung zu machen und haben auch während der Ausbildung diesen ersten Schritt, den man tut, gesagt, ja, das machen wir auch nur zum Spaß. Also wir sind einfach so wissbegierig und neugierig und wollen diese Zusammenhänge noch besser verstehen, wenn wir in Zukunft selbst wieder auf Safari gehen, dass wir einfach vielleicht noch andere Fragen stellen können, noch mehr selbst sehen und verstehen. Ja, und dass sich das so entwickelt, hätte ich auch nie gedacht. Finde es aber total cool und freue mich auch, was da noch
total,
so kommt.
Total.
Und vielleicht erklärst du mal gerade, welche Ausbildung haben wir denn jetzt gemacht, du und ich? Ich bin ja gar nicht so krass ausgebildet wie du mittlerweile. Und welche hast du gemacht, dass man so einmal den Überblick gibt, was für Ausbildungen es gibt und welche du gemacht hast und wie die logische Reihenfolge auch so ein bisschen ist.
Genau, also man fängt immer, alle fangen mit dem Nature Guide an. Da gibt es die FGASA, das ist die Field Guide Association of Southern Africa. Das ist mehr oder weniger die anerkannteste von allen. Es gibt aber tatsächlich auch noch zwei weitere in Südafrika. Bushwise hat gerade seine eigene Organisation gegründet und dann gibt es noch ein paar andere. Die laufen alle unter dem Deckmantel der südafrikanischen, also des Landes Südafrika, Ausbildungsstätte. Ne? Also wirklich, also das Abitur, die mittlere Reife.
Unter dem gleichen Ministerium
wahrscheinlich. Genau. Und also die laufen, das ist alles unter diesem Deckmantel dieses Ministeriums. Und da sind halt auch diese Ausbildungen, die dann einfach NQF, National Quality, irgendwas, Level 1, 2, 3, 4. Und diese Ausbildung geht je nach Anbieter zwischen die kürzeste 28 Tage und die längste 55 Tage. Und da gibt es jetzt, und unter FGASA kann man, also das ist Field Guide Association of Southern Africa, das bedeutet, dass es nicht nur Südafrika ist, sondern das ganze südliche Afrika damit inkludiert ist. In Botswana kann man diese Ausbildung halt eben auch machen oder diese Qualifikation erlangen. Und wir haben es damals bei der African Guide Academy gemacht, im Okavango-Delta.
In Botswana.
In Botswana. Und da kann man eine abgekürzte Version ist falsch. Es ist eine schnellere Ausbildung, weil sie kompakter ist und viel intensiver ist. Während man zum Beispiel in Südafrika bei Eco-Training zum Beispiel dieselbe Ausbildung in 55 Tagen machen kann. Gleicher Inhalt. Das eine ist 28, das andere 55. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn man 55 Tage hat für 16 Module, wie anstrengend es ist, 16 Module in 28 Tagen zu machen. Ich habe mal angefangen, ein Buch darüber zu schreiben. Ich habe es nie beendet. Aber die ersten Seiten, ich habe die erst vor kurzem wieder gelesen auf dem Flug und dachte so, boah, das ist wirklich richtig gut geworden. Ich sollte es wirklich zu Ende schreiben. Aber man erkennt an den ersten 30, 40 Seiten, wie wahnsinnig verzweifelt ich in der ersten anderthalb Wochen eigentlich war. Vor allem in der ersten Woche. Ich wollte es hinschmeißen. Ich dachte, never ever werde ich das schaffen. Und lustigerweise muss ich jetzt heute retroperspektivisch sagen, krass, was für ein guter Guide ich geworden bin, wie viel ich kann, wie gut ich bin, wenn man sich anschaut, wo ich hergekommen bin und wie verzweifelt ich war. Kleiner Exkurs, das gehört, hat jetzt gar nicht zur Sache, zu der eigentlichen Frage. Das ist so das die Basic, die man macht. Und dann geht es weiter mit Zusatzqualifikationen. Die am meisten Sinn macht, ist die ich jetzt gerade gemacht habe. Das ist der Trails Guide, auch 28 Tage. Das ist übrigens, glaube ich, tatsächlich auch in Südafrika und in Botswana 28 Tage. Wenn man jetzt bei Lowveld oder Eco-Training und so weiter macht, ist auch 28 Tage. Und das ist in Anführungsstrichen deutlich entspannter als Nature Guide, weil es nur drei Module sind, die man halt lernen muss, statt der 16 beim Nature Guide. Aber es ist dann schon intensiv, weil du jeden Tag 5 bis 6 Stunden wanderst. Dann am Nachmittag dann diese Module lernst, also entweder Theorieunterricht hast oder Waffenkunde. und halt eben auch Waffentraining. Also ich habe auch meine ARH gemacht, das ist Advanced Rifle Handling. Einfach nur, damit man also weiß, wie so ein Gewehr funktioniert, wie es zusammengestellt wird, welche Teile man sich anschauen muss und so weiter und so fort. Und dann am Ende auch natürlich auf den Schießstand schießen muss. Und das ist dann am Ende dann doch viel für die Zeit. Und man muss halt auch, das ist ganz wichtig, um diese Qualifikation zu bekommen, manchmal bekommt man sie gar nicht innerhalb dieser 28 Tage, weil man entsprechende Stunden als Lead und als Backup gesammelt haben muss und auch ganz gewisse Vorgaben. Es gibt, welche Encounter man hat. Und wenn man diese verschiedenen Parameter dann geschafft hat, und die muss man ja auch mal jeden Tag loggen, dann kann man irgendwann sagen, so, okay, ich bin jetzt tatsächlich Trails Guide, Lead Trails Guide. Und auch da gibt es dann wieder verschiedene Qualifizierungen. Wenn man dann halt irgendwie nur Apprentice ist und dann irgendwann wirklich richtiger Lead Guide und so weiter und so fort. Aber da bin ich ja zum Beispiel noch gar nicht.
Das ist sehr schön zusammengefasst und ich versuche es nochmal ein bisschen außerhalb der Safari-Blase und der Fachwörter zusammenzufassen. Die erste Station, die man durchläuft, die wir beide gemacht haben, befähigt einen quasi dazu, Leute als Nature Guide oder auch um das im salopp gesagt als Safari Ranger im Auto zu führen. Und
ich möchte da einmal ganz kurz, ich höre das immer ganz oft tatsächlich, dieses Wort Ranger und Guide, dass man da nochmal ganz klar differenziert. Ein Ranger ist dafür da, um ein Gebiet zu schützen. Ein Guide ist dafür da, um ein Gebiet zu interpretieren. Also wenn man sagt, man ist mit einem Ranger unterwegs, dann ist man meistens mit einem Sicherheitsbeauftragten da, der halt APU, also Anti-Poaching Unit, oder jemand, der halt wirklich nur ein Reservat abfährt, um sicherzugehen, dass die Zäune halt alle in Ordnung sind. Also das ist tatsächlich ein Ranger oder ein Nationalpark, der halt eben darauf aufpasst, dass keine Wilderer unterwegs sind. Und der Guide ist, der Nature Guide oder Safari Guide, ist der, der halt die Gäste durch das Reservat führt und ihnen was beibringt.
Okay, das ist nochmal ganz klar. Die meisten kennen halt dann den Begriff Ranger. Es ist ein Guide. Und die erste Ausbildung befähigt einen dazu, die Leute, die Gäste im Auto durch das Reservat oder das Gebiet zu führen. Und die nächste Ausbildungsstufe, was du jetzt gemacht hast, der sogenannte Trails Guide, befähigt einen dazu, die Menschen zu Fuß zu führen. Also nochmal was ganz anderes. Und dann hast du ja schon die Begriffe Backup und Lead gesagt. Lead ist derjenige, der vorne führt und Backup ist der hinten führt. Je nach Größengruppe müssen es immer zwei Personen sein. Wenn es eine kleinere Gruppe ist, dann reicht auch eine Person. Und wenn man dann diese Ausbildung hat, ist es natürlich irgendwie verständlich, dass man erstmal nur hinten führen darf. Und umso mehr Stunden man gesammelt hat, Erfahrungen, darfst du dann irgendwann auch vorne führen. Dann hast du noch von den sogenannten Encounters gesprochen, also Begegnungen. Es werden bestimmte Begegnungen, Situationen gefordert, die man erlebt haben muss, um die Qualifikation zu bekommen. Und das sind insbesondere Erfahrungen und Begegnungen mit sogenannten PDAs, Potentially Dangerous Animals, also Tiere, die zu Fuß besonders gefährlich sind. Magst du noch mal kurz schildern, welche das sind?
In der Trail Scout Ausbildung sind es gar nicht so viele. Es ist das Nashorn, Elefant, Löwe und Leopard, Büffel und das Hippo.
Das hätte ich jetzt auch gedacht.
Wird dazu gezählt.
Sind das nicht dann eigentlich die Big Five?
Wobei das Hippo, wobei das Hippo zum Beispiel nur als extra Encounter, also du musst es nicht haben, du kannst es nur so gesehen als extra Encounter haben und dazu zählen. Genau, also man braucht mindestens 100 Stunden zu Fuß als Backup-Walking-Guide, um Lead-Guide zu werden. Und dann braucht man explizit 20 Stunden als Lead-Guide.
Um die Qualifizierung am Ende zu haben.
Genau. Mhm. Da braucht man mindestens 20 Encounters. Mhm. Also in diesen 120 Stunden. Davon mindestens ein Approach oder Encounter mit Löwe oder Leopard. 8 Approaches oder Encounters mit Elefanten. Davon müssen 5 Bullen sein und 3 Breeding Herds.
Ach,
also
krass, ja.
Herden, also Familien. 4 müssen mit Büffel sein, davon 2 mit Bullen, also Dagger Boys, und 2 mit Breeding Herds.
Ach, das wird nochmal so explizit unterteilt.
Genau. Die anderen 7 Approaches bzw. Encounter können, egal was, Elefant, Hippo, Büffel, Löwe, Leopard oder Rhino sein. Mhm. Dann zusätzlich dazu müssen nochmal 10 Encounter strikt als Lead Guide sein.
Mhm. Macht Sinn.
Und das müssten ein Approach oder Encounter mit Löwe oder Leopard sein, also mit einer Großkatze. 3 Approaches davon mit Elefanten, davon 2 mit Bullen und einer mit einer Breeding Herd. Und dann nochmal 2 mit Büffel, davon einer ein Bulle und einer in eine Breeding Herd. Die weiteren 4 können egal was sein von diesen. Mhm. Da zählt dann zum Beispiel das Hippo gar nicht dazu. Also wirklich nur Löwe, Leopard, Elefant und Büffel.
Ein Hippo gibt es ja auch einfach nicht in jedem Gebiet, ne?
Ja, also zum Beispiel auch Nashorn ist als Lead Guide auch nicht notwendig, okay. Weil es halt natürlich nicht überall Nashörner gibt. Und genau. Das ist schon ziemlich viel. Elefanten ist natürlich super einfach zu encountern oder halt Begegnungen zu haben, weil es sie halt überall in großen Nummern gibt. Aber ja, Büffel, je nachdem, wo du bist, ist relativ schwer. Und Katzen, Großkatzen zu Fuß ist auch sehr, sehr schwer, weil sie sehr scheu sind. Cheetah wird ja gar nicht erst angegeben. Wildhunde wird auch überhaupt nicht angegeben. Das hört sich erst einmal als relativ machbar an. Aber das ist in 28 Tagen, je nachdem, wie groß deine Gruppe auch ist, mit der du die Ausbildung machst, bekommst du ja auch nicht so oft dran als Lead Guide. Das heißt, du bist auch sehr viel als Teilnehmer dran, vielleicht auch als Backup Guide dran. Und dann kann es schon auch mal ein bisschen dauern. Deswegen ist es so wichtig, dass man von vornherein weiß, in 28 Tagen kann es sein, dass du dein Zertifikat nicht bekommst, weil du dann halt einfach noch mehr, also du hast vielleicht deine Stunden gesammelt, vielleicht, aber vielleicht fehlen dir Encounters. Oder aber du hast deine Encounters gesammelt, aber es fehlen dir Stunden. Deswegen kann es sein, dass du dann im Nachhinein nochmal in verschiedene Reservaten oder zurückgehen musst zu deiner Ausbildungsschule, um noch mehr, je nachdem, was dir fehlt, halt zu sammeln.
Also, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Das eine befähigt dich, im Fahrzeug zu führen.
Genau.
Und die Trails Guide Ausbildung befähigt dich jetzt dazu, die Leute tatsächlich zu Fuß zu führen. Also ein ganz anderes Erlebnis.
Ganz anders.
Du bist ja jetzt sehr erfahren mittlerweile im Guiden. Du hast viele Safaris unternommen als Guide im Fahrzeug. Du hast, weil wir die Reisen auch so organisieren, auch immer wieder Safaris zu Fuß gemacht als, ja, Ersatz, Backup Guide. Und jetzt hast du ja wirklich genau die Ausbildung. Was würdest du so für jemanden, der gar keine Ahnung hat oder für jemanden, der das erste Mal auf Safari gehen möchte, was ist so für dich als Guide der Unterschied zwischen einer Safari im Auto und einer Safari zu Fuß?
Oh, das ist so viel, weil das ist einfach ein ganz anderes Level. Als allererstes ist es natürlich halt körperlich eine ganz andere Geschichte, ob du einfach die ganze Zeit sitzt und einfach nur deine Augen nutzt oder ob du halt tatsächlich durch den Busch läufst, aktiv läufst. Und je nachdem, was für einen Walk man macht, kann es auch relativ anstrengend sein. Also wenn man halt so einen long and brisk walk, wie man halt im Fachjargon sagt, macht, also einen langen und intensiven Walk, dann, und ich bin dafür bekannt, dass wenn ich leade, wir halt wirklich lange und viel laufen und schnell laufen, weil wir halt eben eine große Strecke haben.
Ja, ich habe die Videos gesehen, ihr seid ganz schön zügig unterwegs.
Relativ, aber also ich passe mich, also das ist natürlich in dem Ausbildungskontext, um jetzt die Angst wegzunehmen, dass wenn man eine Reise mit mir macht, dann halt wirklich einen Marathon laufen muss. Das ist nicht der Fall. Ich passe meine Pace halt eben schon immer an die Gruppe an und vor allem an das schwächste Glied. Aber ich mache auch ganz gerne ein bisschen Strecke. Aber es gibt halt eben auch slow and informative walks. Aber ich glaube, was den riesengroßen Unterschied macht, ist die Masse an Informationen, die man tatsächlich mit all seinen Sinnen aufnimmt. Mhm. Während du halt im Fahrzeug hauptsächlich auf deine Augen dich verlässt und die nutzt, hast du ja keinen lauten Dieselmotor um dich herum, der halt eben die Töne halt verschluckt. Das heißt, du hörst ja wirklich jedes Blatt, auf das du trittst, jeden Ast, den du bewegst und vor allem jeden Alarmcall, jeden Vogel, alles.
Du musst ja auch eigentlich viel mehr deine Sinne einsetzen. Du hast ja nicht den Schutz des Autos.
Genau. Deswegen, also auch da ist der Unterschied, dass wenn du halt im Fahrzeug bist, den Tieren viel, viel näher kommst, zu Fuß eigentlich nicht. Also wir machen natürlich unsere Approaches, wenn wir was sehen. Wenn wir sehen, dass halt ein Tier irgendwie upwind ist, dann versuchen wir von downwind halt eben
Magst du das in deutschen Begriffen?
Ja, das ist natürlich jetzt hier sehr, sehr denglisches, denglischer Podcast.
Also, vielleicht gehen wir ja ein bisschen in Safari-Kunde ein. Upwind, Downwind. Wenn man guidet, dann beachtet man ganz viel. Man hört, man sieht, man riecht.
Man fühlt,
und man guckt sich das Wetter an, genau. Man guckt, hat es geregnet in den letzten Stunden, hat die Sonne doll geschienen, ist es bewölkt. Woher kommt der Wind? Wenn ich da hinten eine Elefantenherde sehe und der Wind kommt aus der Richtung der Elefanten, dann bin ich so gesehen sicherer, weil sie mich nicht riechen können. Wenn der Wind von uns zu den Elefanten hingeht, dann können sie uns eher riechen. Das sind so die Sachen,
genau,
die man
dann
bedenken muss.
Dann verändert sich das Verhalten auch komplett. Du siehst sofort in der ganzen Körpersprache, dass sie wissen, dass du da bist. Also sie wissen nicht, dass du da bist, aber sie wissen, dass etwas
da ist,
was halt auf einmal irgendwie anders riecht. Und deswegen verändern sie ihr Verhalten. Das ist super interessant, das zu beobachten, wie sich das auch von Tier zu Tier anders darstellt, wie sie halt diese Signale deuten. Also ich habe zum Beispiel mal zwei Büffel getrackt und dann bin ich mit meiner Gruppe, habe ich die approached, sorry, Denglisch, also ne, diese Begegnung gehabt, bin halt auf sie also wie sagt man
approach? Approach heißt, man nähert sich ihnen.
Genau, ich hab mich ihnen genähert und der Wind war nicht war nicht gut für uns. Also der Wind hat von uns zu den Tieren geweht, aber wir waren hinter einem Hügel versteckt und ich wusste, sie werden zwar uns riechen können, sie werden aber nicht wissen, woher das jetzt kommt, weil halt eben ne, viele Verwehungen.
Macht das die Tiere nicht noch nervöser, wenn sie was riechen, aber gar nicht sehen können?
Du siehst sofort Kopf hoch, sie bewegen den Kopf, sie versuchen irgendwie herauszufinden, wo es ist und dann verlassen wir auch.
Mhm.
Den Ort auch direkt. Ne? Also wir wollten einfach nur ganz kurz, also jetzt, das war jetzt natürlich in einem Ausbildungsumgebung, wir haben den Encounter gebraucht.
Ja.
Wir müssen natürlich, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, ob du jetzt mit Gästen unterwegs bist oder nicht. Also in dem Ausbildungsumgebung mit Gästen hätte ich es nicht gemacht, zum Beispiel. Mhm. Das ist der riesengroße Unterschied. Mit anderen Studenten und einem Lehrer, dann ist es so, scheiße, wir sind jetzt gerade über 200 Meter von diesen Büffeln entfernt. Also ein Approach ist übrigens immer alles unter 200 Meter. Ein Encounter ist immer alles unter 200 Meter. Wir waren, ich würde mal sagen, so 300 Meter von diesen Büffeln entfernt. Das heißt, es ist ein dicker, großer Punkt in der Ferne.
Den du dann abhaken kannst.
Der halt eben noch nicht gilt.
Ja, aber wenn du näher rangehst, den du dann
abhaken. Müssen wir halt eben näher rangehen. Approachen, den Encounter tatsächlich, um den Encounter zu loggen. Deswegen ist halt eben so wichtig, dass wir die 200 Meter haben. Auch da ist es natürlich nur plus minus. Wir fragen die ganze Gruppe, meint ihr, wir sind jetzt unter 200 Metern? Und wenn alle sagen so, ja, passt, dann wird das halt einfach gelockt. Alle loggen in ihrem Logbook diesen Encounter ein.
Ach, das gilt dann für alle, gar nicht nur für die
genau.
Backup oder Leads.
Der Backup loggt es als Encounter, als Backup.
Ja.
Die Teilnehmer als Participant, das heißt, die haben ja auch was daraus gelernt
ja.
in der Ausbildung. Und dann in dem Falle ich als Lead logge es als Lead ein und dann wird natürlich mal verglichen, dass alle die gleichen Zahlen haben.
Mhm.
Solche Sachen. Ne? Und dann siehst du sofort, boah, krass, wie sich diese Büffel in dem Moment verändert haben, wie sie nervös geworden sind und so weiter.
Und man muss vielleicht auch dazu sagen, die goldene Regel im Guiden und in der Safari-Branche ist, ja, wir wollen die Tiere beobachten, wir wollen sie sehen, wir wollen gucken, wie sie sich verhalten, aber wir wollen sie nicht stören.
Genau.
Und wir wollen sie auf keinen Fall stressen. Und du hast ja schon gesagt, sie haben die Köpfe bewegt, sie waren sich unsicher, was ist da los? Das heißt, das ist schon für diese Tiere ein massiver Eingriff in ihr Sein. Und das wollen wir vermeiden.
Absolut.
Und deshalb hast du dann auch abgebrochen
Absolut.
Und bist zurückgegangen.
Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das erwähnst. Weil wenn ich jetzt mit Gästen unterwegs bin, dann verfolgen wir dieses Prinzip zu 110%. Und jetzt nochmal, wir sind jetzt hier in einem Training.
Mhm.
Wir müssen lernen, wie reagieren die Tiere, damit wir, wenn wir das dann wirklich im Ernstfall sehen, sofort wissen, wie reagieren sie?
Hm.
Das ist ja der große Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Hm.
Ich kann natürlich super gut in der Theorie sein und wissen, das sind die Warnzeichen. Aber wenn ich sie noch nie gesehen habe, dann kann es auch sein, dass sie mir dann irgendwie nicht auffallen, weil ich dachte, es sieht anders aus.
Hm.
Deswegen in einem Trainings-Environment, also in einer Trainingsumgebung, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir halt über die Grenzen hinweggehen und die Tiere scheu machen und stressen und so weiter. Das auf gar keinen Fall. Aber wir müssen schon immer mal so schauen, so was passiert eigentlich? Wie reagieren sie wirklich? Und ohne, dass wir zu sehr eingreifen.
Mhm.
Und genau, also wir haben diesen Approach gemacht, wir sind näher gekommen, wir haben gemerkt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wir konnten das Encounter einloggen. Wenn es jetzt in dem Falle über 200 Meter gewesen wäre, hätten wir es auch abgebrochen und gesagt, okay, wir loggen es nicht als Encounter, weil wir haben schon gemerkt, so, das ist nicht cool.
Mhm.
Und dann ist es voll krass. Dadurch, dass ich halt alles auf Englisch lerne, kann ich fällt mir manchmal sehr, sehr schwer, Dinge auf Deutsch zu erklären, weil ich nur das englische Vokabular jetzt für, weiß nicht, 2 Wochen genutzt habe. Ne?
Mhm.
Aber ja, then we retreat. Wir ziehen uns zurück.
Mhm.
Aber dafür bist du da. Du kannst mein Denglisch übersetzen.
Ja, okay. Also du bist jetzt in der Station. Du hast, wir wollten ja eigentlich kurz mal zu Beginn erklären, welche Ausbildungsmöglichkeiten hat man. Also man hat die Nature Guide, dann die Trails Guide. Bei dem Trails Guide kannst du die Leute zu Fuß führen. Du brauchst natürlich eine gewisse Anzahl an Stunden, das heißt natürlich Erfahrung, um die Leute wirklich vorne zu führen. Gibt es danach noch eine weitere Ausbildung?
Es gibt Spezialisierungen.
Mhm. Also das ist die höchste Ausbildung. Dann kann man noch quasi in die Nische reingehen.
Man kann halt auch nochmal in die Nische. Es gibt darüber hinaus auch noch weitere Ausbildungen, die mir jetzt, also jetzt in dem Kontext
ist Tracking, glaube ich,
nicht
spezifisch,
einfallen. Aber
oder?
Das ist dann zum Beispiel auch Nische. Ne? Da haben wir jetzt quasi, hier habe ich mein Zertifikat für Track and Sign. Das ist aber nicht Vergaser, wo ich es gemacht habe. Also Field Guide Association of Southern Africa. Ich habe es dann bei Cybertracker gemacht. Das ist eine andere Association, die tatsächlich nur für Tracking.
Mhm.
Weltweit, also man kann auch Tracks and Signs in Deutschland.
Patagonien?
Nee, in Deutschland kann man. Gibt es tatsächlich auch
cool.
Cybertracker, wo man halt dann den Wolf trackt oder den Luchs im Harz.
Mhm. Ja,
in den Niederlanden kann man tracken. Und dann fragt man sich so, hä, was für Tiere trackt man denn da? Aber tatsächlich gibt es auch in Europa verschiedene Möglichkeiten, diese Ausbildung zu machen. Und das war für mich auch eine riesengroße Bereicherung. Tatsächlich war es eine große Bereicherung, es vor dem Trails Guide zu machen, weil ich dadurch, als ich dann geübt habe und meine ganzen Walks gemacht habe, schon viel besser auf Tiere und Tracks and Signs halt eben achten konnte.
Ja, ich erinnere mich, wir haben ja eine Podcast-Folge dazu gemacht, zu deiner
Stimmt.
Tracks and Signs-Ausbildung. Und haben auch, ich weiß noch, dass wir die so zusammengefasst haben, dass du da gelernt hast, wirklich im Hier und Jetzt alles auf einmal zu verarbeiten. Also alle deine Sinne und quasi wie so ein Detektiv in dieser Natur zu stehen und zu sehen, da ist ein Busch umgeknickt, da geht eine Spur lang, da hinten ist diese Art von Gebüsch. Das heißt, hier kann sehr gut ein Nashorn lang gelaufen sein, weil das ist sein Territorium, die Zeichen sind dafür da. Und natürlich, klar, jetzt wo du es sagst, das hat dir wahrscheinlich unheimlich gut geholfen in der Trails Guide Ausbildung, weil du schon ein ganz anderes Mindset, sage ich mal, das ist ein ganz anderes Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen nicht nur, da sehe ich einen Kothaufen von einem bestimmten Tier, sondern da sehe ich auch noch das richtige Futter für das Tier. Und da hinten sehe ich auch noch eine Spur für das Tier. Und ich weiß, dass da vorne ein Wasserloch ist. Das hat wahrscheinlich enorm geholfen.
Total. Und tatsächlich ist es ganz interessant. Ich habe meine Ausbildung mit, ich glaube, 8 oder 9 Locals gemacht. Also wir waren tatsächlich.
Denn? Jetzt die Trails Guide.
Die Trails Guide Ausbildung. Wir waren tatsächlich nur 3 Ausländer und der Rest waren Locals. Das heißt, wir waren 2 Gruppen, die verschiedene Walks gemacht haben. Und naja, alle machen ja jetzt gerade die Trails Ausbildung. Das heißt, alle sind Nature Guides gewesen. Der eine hat, der ist halb Kenianer, halb Australier gewesen. Der hat Nature Guide und Trails hintereinander gemacht. Der war wirklich dann 8 Wochen dort. Das ist auch ziemlich krass. Das heißt, er hat eigentlich gar nicht bis wenig Erfahrung im Trails Guide. Das heißt, er muss sehr, sehr viel lernen, hat aber dafür gerade erst seine Nature Guide Ausbildung gehabt. Das heißt, das ist alles frisch. Und die anderen, die sind unter anderem bis zu 20 Jahre Safari Guides
gewesen. Ich muss dich auch kurz unterbrechen, weil den Weg, den du gegangen bist von der Ausbildung, das ist ja auch nicht der, den alle gehen. Man muss nicht Nature Guide und dann Trails Guide machen, man kann ja auch gleich den Professional machen. Das heißt, du bist genau 1 Jahr in Ausbildung und machst gleich alles zusammen. Also die Möglichkeit gibt es auch, ne?
Genau, der Professional ist 1 Jahr, wo du 1 Jahr im Busch bist, beide Ausbildungen machst und dann dazwischen oder danach Praktikum.
Ein Praktikum, genau.
Und dann hast du sofort praktische Erfahrung und weißt, ne, nicht nur im Guiden und also zu Fuß und zu Fahrzeug, sondern halt eben auch Menschenkenntnis sammelst du halt ganz, ganz viel und ganz viel Erfahrung, was auch eine tolle Erfahrung sein muss.
Genau, die Möglichkeit gibt es auch. Genau. Das wollte ich einmal kurz einbinden, um das so einzuordnen. Genau. Also es gibt auch einige oder viele, die tatsächlich gleich die Professional-Ausbildung machen. Und dann gibt es Leute wie uns, die das aufbrechen und auch viele, die in der Branche arbeiten, so wie das jetzt bei euch in der Gruppe auch der Fall war, die mit dem Nature Guide anfangen, dann in die Industrie gehen, arbeiten als Safari-Guides, als Nature Guides und dann sich weiterbilden möchten oder auch beruflich sich weiterbilden müssen, weil vielleicht eine Position frei wird oder die Gäste das verlangen, die Lodge das verlangt, dass man sich da einfach weiterbildet und dann kommen sie wieder in ein Trainingscamp, wie jetzt der African Guide Academy im Okavango Delta und lernen dann den nächsten Schritt.
Genau. Und darauf wollte ich ja vorhin hinaus. Das war total irre, dass ich halt eben diese Track and Science Ausbildung vorher gemacht habe. Das sind ja auch 14 Tage gewesen, beziehungsweise 10 Tage die Ausbildung, dann der Primitive Trail am Schluss. Und
du musst mal, der Primitive Trail ist, also du hast diese Track and Science, ich versuche das so ein bisschen, ich weiß voll, was er meint, ich bin ja auch in der Blase, ich weiß ja, was Sebastian erlebt hat, aber für alle, die anderen Folgen nicht gehört haben, einfach jetzt auf uns gestoßen sind und gar keine Ahnung haben, wer wir sind und was wir machen.
Ja, wir sind Lisa und Sebastian.
Zum Beispiel, Sebastian hat diese Cyber-Tracking-Ausbildung gemacht, bei der er auch, ich glaube, eine Woche war das, hast du Theorie gelernt.
10 Tage.
Eine Woche hast du Theorie gelernt, bist mit einem Ausbilder oder mit Ausbildern in dem Busch, hast gelernt, auch Theorie und in der Praxis direkt umgesetzt. Und dann habt ihr mit dem Wissen den sogenannten Primitive Trail im Anschluss gemacht. Und das war eine, ich glaube, 4-tägige Wanderung, wo ihr wirklich nur mit allem im Rucksack im Busch gelebt habt. Also 4 Tage, deshalb Primitive. Es gab keine Lodge, es gab kein Essen, was euch gebracht wurde. Es gab nichts. Ihr habt auf einer Matratze ohne Zelt einfach unterm Sternenhimmel geschlafen, euer Essen und Trinken für die ganzen Tage dabei gehabt. Und das waren dann insgesamt 10 Tage. Ne? Also diese Woche Training und dann die 4 Tage der Primitive Trail, der so gesehen eine Wildnis-Tracking-Wanderung im afrikanischen Busch war.
Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, Luxus pur. Deswegen nenne ich den Primitive Trail auch Wilderness Trail, weil ich finde, auch wenn er primitive ist und primitiv ist, schreckt es doch auch ein bisschen vor dem ab, was einen da erwartet.
Ich glaube, der Begriff wird ja auch genutzt, um vielleicht auch das ganze Tracken nochmal zusammenzufassen, weil primitiv ist vielleicht erstmal so als ein negativer Begriff vielleicht gedeutet, aber das Primitive ist ja, dass du mit wenigen, also das Primitive ist ja nicht unbedingt was Negatives, sondern es geht darum, dass du mit wenigen Mitteln lernst, dich zurechtzufinden und zu überleben.
Ja.
Und das ist das Primitive, aber nicht im negativen Sinne, sondern vielleicht muss man es eher als ursprünglich beschreiben.
Absolut, total, total ursprünglich. Genau. Total, total cool, total geiles Erlebnis, weshalb wir auch, also übrigens, das ist auch ganz interessant, viele, viele oder einige kommen ja vielleicht durch die Suche auf diesen Podcast und sind jetzt hier stecken geblieben und wissen ja gar nicht, wer wir sind und was wir machen. Nochmal ganz kurz, also zum Thema, man sollte sich vielleicht ab und zu mal vorstellen. Wir haben ja gemacht, dass wir beide Safari-Guides sind und ich jetzt das halt eben weiter mich bilden lassen, worüber wir heute sprechen. Und wir führen halt off the path, das ist eigentlich als Reiseblog hat es angefangen und mittlerweile sind wir seit, ich weiß gar nicht, seit 2017 glaube ich, Reiseveranstalter für Natur- und Wildnisreisen und in diesem Kontext setze ich dieses Wissen auf unseren Reisen ein und wir bieten halt eben in Botswana, in Namibia Safari-Touren ein. In Namibia Roadtrips, die total cool sind und da machen wir halt Etosha. Da ist Safari Teil der Reise, aber Landschaft und Kultur und Essen und so weiter ist halt auch ein großer Teil des Dings. Also da ist der Safari-Teil nicht das Hauptthema, während wir in Botswana, zum Beispiel in Quapa, in dem Camp, in dem ich ja jetzt auch die Ausbildung gemacht habe und wir beide auch gemacht haben, da bieten wir seit, weiß ich nicht, 3-4 Jahren unsere Reisen an und da setze ich halt eben vieles von dem um und um jetzt halt eben nochmal ja, Full Circle Moment so gesehen.
Einen Bogen zu spannen.
Mit Savara, unserem Ausbilder damals und meinem Mentor jetzt, mit dem ich ja wirklich sehr, sehr viel zusammen arbeite. Der hat sich selbstständig gemacht und mit dem machen wir diese Wilderness Trails ab September. Weshalb es mir wichtig war, dass ich halt vorher, obwohl ich ja schon sehr viel Erfahrung gehabt habe, jetzt diese Ausbildung in der Tasche habe. Er als Lead Guide, ich als Backup. Und wir führen jetzt dann in Zukunft diese Menschen, also unsere Teilnehmer, durch den Busch im Quai-Schutzgebiet und hoffen dann, dass ich halt eben ganz vielen Menschen diese Passion und diese Leidenschaft, die ich für den Busch halt, oder die wir für den Busch eigentlich habe, aber dass ich sie halt eben rüberbringen kann und ja, ganz viele Botschafter, neue Botschafter für die Wildnis ausbilden kann innerhalb von einer Woche. Und genau, und da ist halt eben das Kernprodukt diese 5 Tage, die wir zu Fuß unterwegs sind. Also während der Primitive Trail damals 4 Tage waren, legen wir noch einen oben drauf, weil ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass man an Tag 3 erst so richtig reingekommen kommt, ne? Ist. Ja. Und dann muss man an Tag 4 schon wieder raus. Mhm. Und somit kommt man in Tag 3 so richtig rein in diesen Trott der Wildnis, hat dann nochmal einen ganzen Tag und kann dann so ganz langsam wieder ausklingen. Und damals war das so, dass das dann vorbei war. Dann bist du halt, kommst aus dem Busch direkt ins Auto, fährst zum Flughafen und dann bist du wieder in Hamburg und denkst dir so, puh, was ist das denn hier? Und deswegen machen wir halt eben, wir kommen in Mahun an, wir fahren ins Camp, wir machen fahrzeugbasierte Safaris, wir laufen langsam los.
Ein langsamer Einstieg.
Langsamer Einstieg. Wir kommen rein in diese Wildnis, in diesen Wildnischarakter. Dieses draußen die ganze Zeit sein, draußen schlafen. Und wenn wir dann fertig sind nach 5 Tagen, geht es nicht direkt zum Flughafen, sondern wir haben nochmal einen ganzen Tag im Camp. Wir machen eine Mokoro-Tour, was auch nochmal eine ganz andere Art und Weise ist, wie man Safari macht. Das ist ein Einbaumboot. Also ein Baum wird in der Mitte durchgesägt, ausgeschält. Und dann treibt man mit diesem Boot wie so eine Gondel in Venedig. Aber,
stimmt, das ist ein guter Vergleich.
Aber er singt nicht auf Italienisch, sondern er erklärt dir, warum der Elefant jetzt auf Augenhöhe ist im Wasser. Und das ist total besonders und total einzigartig. Und dann machen wir noch eine Pirschfahrt. Und dann fahren wir erstmal ganz langsam zurück nach Mahun. Und dann kommst du nach Hamburg. Dann ist es immer noch ein großer Schock, aber du bist nicht sofort von zu Fuß wieder in der Stadt und hast so ein bisschen Zeit, das so ein bisschen zu reflektieren, was du da erlebt hast. Genau. Also das ist dieser Full-Circle-Moment. Deshalb habe ich es gemacht. Wir bieten ab sofort, ab September ist die erste Reise, die ist übrigens auch schon, ich glaube, noch ein Platz ist da frei. Und nächstes Jahr bieten wir mehrere Termine für diese Wilderness-Trails an. Und für alle, die Safari auf das nächste Level bringen möchten, für die ist das genau das Richtige. Ich glaube, dass es nicht das Richtige ist, wenn man zum allerersten Mal Elefanten in der Wildnis sehen möchte oder Löwen oder Leoparden und so weiter. Dafür sind unsere ganzen anderen Reisen gedacht. Man fängt in Namibia am besten an, weil das ein ganz guter Einstieg ist. Dann macht man Botswana, weil Botswana einfach das Nonplusultra ist, was Safari angeht. Und wenn man dann sagt, boah, ich will noch mehr, dann kommt man mit zum Wilderness Trail.
Oder nach Uganda und guckt sich die Gorilla und Schimpansen an. Genau, haben wir genau. Ja auch im Programm.
Also wir haben da noch ein paar andere Dinge, aber das ist so, glaube ich, so die Art und Weise, wie man es vielleicht machen kann. Wenn man sagt, ich bin total der Abenteurer und ich wandere gerne und mir ist das egal, dann fängt man halt direkt mit der Wilderness Trail an. Aber das ist so für mich so dieses, warum hat uns diese Reise so dahin geführt und wo haben wir angefangen?
Connecting the Dots,
das ist so eines dieser Puzzleteile gewesen, die gefehlt haben, damit wir das jetzt
machen. Es ist auch ein purer Zufall, dass unser Ausbilder sich jetzt selbstständig gemacht hat. Wir zusammen mit dem diese Erfahrung anbieten können. Und es ist wirklich so, dass ich gerade so alles... ja, an diesen Dots zusammenfügt, wie so ein Netz, das sich jetzt spinnt. Ich glaube, viele, die nicht so in dem Bereich drin sind wie wir, und das sind ja auch oft Fragen, die man bekommt, ist so, wie sicher ist denn das jetzt bitte zu Fuß durch den Busch? Das ist doch, wenn ich das Leuten erzähle, Bekannten, Freunden, die nicht viel damit am Hut haben, die nicht so in dieser Blase sind wie wir, nicht die Erfahrung haben, die erste Frage ist immer, ist das nicht total gefährlich, wenn da Löwen, Elefanten, also hä? Kannst du da so eine Aussage treffen? Ja, es ist gefährlich, aber unsere steile Treppe hier im Haus ist auch gefährlich, sage ich immer.
Genau, ich glaube, man muss, weil das ist so.
Und Tiere sind doch unberechenbar, also
dieses Gespräch habe ich so oft und das ist so, ich finde, dass diese Frage so unreflektiert ist, weil das Leben an sich ist gefährlich. Wenn du das Haus verlässt, ist es gefährlich. Wenn du
ist doch viel gefährlicher, wenn ich in die Wildnis gehe und da direkt von einem Löwen getötet werden kann.
Und das ist der Unterschied im Straßenverkehr. Das ist so gefährlich. Autofahren ist so gefährlich. Und trotzdem setzen wir uns jeden Tag ins Auto, wissend, wie gefährlich es ist. Ich glaube,
der Unterschied ist, dass wir hier auf unsere Urinstinkte zurückgreifen. Und der sogenannte, jetzt muss ich auch einen englischen Begriff nehmen, der Perceived Risk, also das wahrgenommene Risiko ist einfach viel größer, wenn man sagt, ich gehe in den Busch und da könnte mich ein wildes Tier, da habe ich keine Kontrolle, das könnte mich verletzen oder sogar umbringen. Und the perceived risk to drive a car, also sich ins Auto zu setzen, da haben wir vom, das ist kein Urinstinkt, weil das ist nicht das, was wir von genetisch gesehen auf. Da ist unser Körper nicht drauf ausgelegt, Angst vorzuhaben.
Nee, absolut.
Wir haben Angst vor Tieren und vor der Natur, blöderweise. Dabei haben wir eigentlich gelernt, in ihr zu leben. Und da kommen wir wieder zurück auf den Ursprung.
Und das ist der Grund, warum ich keine Angst habe, weil ich halt eben diese Erfahrung habe, dass halt einfach die Chancen, dass etwas passiert, so wahnsinnig gering sind. Weil ein Tier auch Angst hat.
Das versuche ich auch immer allen zu erklären. Das Tier hat fast mehr Angst vor dir. Und ein Tier, das Letzte, was ein Tier macht, ist in den Kampf gehen und anzugreifen, weil das immer gleich bedeutet, dass es sein eigenes Leben in Gefahr bringt. Und kein Tier möchte sein eigenes Leben in Gefahr bringen.
Auch kein Elefant.
Kein Elefant, kein Hippo, Löwe.
Kein Löwe.
Egal wie hoch in der Rangordnung der Tierwelt, egal wie groß das Tier ist, egal wie stark, egal wie gefährlich aus unserer Sicht, kein Tier geht freiwillig in den Angriff und den Kampf, weil das immer bedeutet, dass es sein Leben riskiert. Und das abzuwägen ist ein großer Schritt, das machen die selten.
Also das ist halt eben, das ist so wichtig, dass wir dieses Gespräch gerade führen, weil diese Frage bekomme ich ja so oft. Ich bin ja so bescheuert, ich bin ja so bekloppt. Warum bin ich denn so Adrenalin geladen?
Sind wir dann auch gut abgesichert? Du hast ja jetzt auch noch ein Kind. Also bist
genau,
du ein,
also warum
kannst
macht
du mich
man denn
und das Kind
so
alleine
was? Genau. Und dann denke ich mir so, okay.
Oder wie können wir unser Kind mitnehmen? Wir haben ja unser Kind auch schon mitgenommen.
Genau, wir gehen mit unserem Kind, die ist 2. Wir fliegen nächste Woche nochmal nach in südliche Afrika, gehen nochmal auf Safari. Wir machen verschiedene Dinge. Und wir wissen, warum machen wir das? Weil wir wissen, wie safe das ist.
Ich möchte das nicht runterspielen.
Ich will es auch nicht runterspielen.
Da kann immer was passieren.
Nein, natürlich.
Es ist auch immer schon was passiert.
Aber genau das will ich aber damit sagen. Also, und es passiert ja regelmäßig was. Das ist ja auch nicht zu verneinen. Aber wir müssen dann aber auch gleichzeitig darüber sprechen, wenn wir darüber sprechen, was alles auch passiert. Diese Tausenden von Unfällen.
Ja, klar.
Ne? Also die Menschen haben
wieder
Angst
perceived
vor
risk.
Angst vor autonomem Fahren. Ja. Da ist genau, die Menschen haben Angst vor autonomem Fahren,
weil sie
der
Technologie
nicht trauen, weil sie es nicht kontrollieren können und dieser Kontrollverlust. Aber die sind der Meinung, dass sie besser sehen können durch eine Wolke.
Das Video habe ich auch gesehen
eine
von dem
Wolke
Tesla.
Qualm, wo du überhaupt nichts siehst. Dahinter liegt ein LKW quer. Und der Tesla, weil der halt eben diese LIDAR-Technologie oder sonst irgendwas nutzt, der fährt da einfach drum. Also okay, man könnte sagen, ein Mensch hätte vorher angehalten, wäre nicht durchgefahren. Vielleicht.
Naja,
vielleicht. Weiß ich nicht. Ist so ein Argument, was ich gelesen habe zu diesem Video.
Die Kommentare lese ich mir immer nicht durch.
Vielleicht. Aber wenn du als Mensch da durchgefahren wärst, wärst du in diesen LKW gefahren. Und dieses autonome Fahren fährt halt drumherum, weil es sieht, wie es liegt und wo Platz ist. Ich will damit aber einfach nur sagen, so, das ist halt eben so diese Angst vor dem Unbekannten, vor das, was wir nicht kontrollieren können. Autonomes Fahren ist sowas. Gleichzeitig auch nochmal auf das Thema. Das Leben an sich ist gefährlich. Meine schwersten Unfälle sind in diesem Haus hier passiert.
Ja.
Ne? Also, bei Lappalien, beim irgendwas kochen oder irgendwas reparieren oder sonst irgendwas. Dich ins Auto zu setzen, ist jeden Tag die bewusste Entscheidung dafür, dass du dich und deine Familie, dein Kind, was hinten sitzt, in eine Gefahr begibst, die du nicht kontrollieren kannst, weil du nicht kontrollieren kannst, was
wie andere fahren.
Wenn jemand überholt, ohne zu schauen,
Da liegt irgendwas auf der Fahrbahn.
Wenn dich frontal reinfährt, dann hast du dich bewusst dafür entschieden, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Jedes Mal, wenn wir in ein Fastfood-Restaurant gehen und da einen Burger essen, dann entscheiden wir uns für das Risiko, was da mit in Verbindung sitzt. Also Ernährung, Sport, es nicht zu machen, ist, wir setzen uns ganz bewusst damit, dieses Risiko auszusetzen, einen Herzinfarkt später zu bekommen. Also es gibt so viele Gründe, warum.
Es ist
so,
zusammengefasst der Begriff Perceived Risk.
Deswegen,
und der hat nichts mit dem tatsächlichen Risiko zu tun.
So ist das. Also genau, und das ist auch so Fliegen. Wer viel fliegt, dem passiert viel. Der erlebt viel. Und trotzdem ist Fliegen das sicherste Verkehrsmittel.
Hm.
Also das ist so ganz, also ja, im Busch passieren viele Dinge, aber man muss es halt eben auch in Relation zu dem Großen und Ganzen sehen.
Und was halt natürlich auch in den Medien berichtet wird, es wird ja nicht jeder Unfall in den Medien, aber wenn dann natürlich im Krüger Nationalpark jemand stirbt, weil ein Elefant die Person umrennt, weil sie sich aber, und das ist oft so, nicht an die Regeln hält.
Gestern ein Video gesehen.
Dann wird das natürlich in den Medien auch viel mehr gezeigt als der nächste Unfall auf der A7.
Ja.
Also
gestern ein Video gesehen, vielleicht hast du schon gesehen, vielleicht kommt es erst demnächst
in deinem aussteigt.
Genau. Ja, siehst du, weil das was ich sehe, siehst du dann am nächsten Tag und vice versa. Wieder Krüger Nationalpark, und das ist auch das Problem. Perceived Risk auch so ein bisschen, beziehungsweise die Wahrnehmung, beziehungsweise der Kontext fehlt oftmals, weil man sieht ja nur, Elefant hat Menschen umgebracht.
Ja.
Aber was ist der Kontext?
Ja.
Der Kontext ist, du bist im Krüger Nationalpark, ein Nationalpark, wo Self-Drive-Safaris möglich sind, wo Menschen ohne Erfahrung und vielleicht auch ohne EQ, also
total naiv,
also wirklich dumm, auf eigene Faust unterwegs sind und der Meinung sind, oh, schau mal, da ist ja ein großes, graues Ding. Ich steig mal aus, damit ich mit meinem 2.000 Euro
iPhone
ein besseres Bild hinbekomme. Vielleicht noch ein geiles Selfie. Und dann
charge
das Tier.
Ja.
Und was bedeutet das? Das Tier wird erschossen, weil du Vollidiot der Meinung bist, dass du ein besseres Video brauchst.
Hm.
Und dann sagen alle, ja, aber Safari ist auch super gefährlich.
Ja, deshalb wollte ich es ansprechen. Es ist ein Perceived Risk und kein richtiges Risiko. In dem Sinne, plus zu Fuß ist man nur unterwegs mit ausgebildeten Guides, um da wieder die Brücke zurück zu deiner Ausbildung zu schlagen. Was lernt man denn als Guide, um dieses Risiko, weil es ja auch trotzdem noch da ist, natürlich, wir sind in der Natur, wir sind in der Wildnis, es kann natürlich jederzeit ein Elefant, und das kann es wirklich, diese riesigen Tiere können sich hinter kleinem Gebüsch verstecken, es kann jederzeit ein Elefant links neben einem stehen, es kann auf einmal ein Löwenrudel erscheinen, es gibt auch verzwickte Situationen, wo man in der Ferne ein Löwenrudel entdeckt, in der anderen Seite einen Elefanten und auf einmal tauchen hinten Büffel auf und du hast quasi keine Wahl, als dir das ungefährlichste Tier zu suchen. Das ist Natur.
Welches ist das?
Der Löwe.
Ja.
Seht ihr? Also, das ist so, ja, das lernt man natürlich. Und was lernt man denn noch so in der Ausbildung?
Also, du bekommst halt natürlich wahnsinnig viele Tools an die Hand, um halt genau solche Situationen zu lesen.
Mhm.
Also, ich habe ja gerade vorhin gesagt, wir gehen in einer Trainingssituation natürlich ein bisschen weiter als mit Gästen, wie halt bei diesen Büffeln. Wir setzen unser Leben nicht in Gefahr und auch nicht das Leben des Tieres. Aber wir machen es, wir pushen es schon so, dass wir halt sehen, was ist die Reaktion, damit wir es uns einspeichern können. Wir haben zum Beispiel auch eine Situation gehabt, wo wir halt eine Breeding Herd of Elephants, also eine Herde Elefanten, eine Familiengruppe Elefanten, gesehen haben, der Wind war nicht
in your favor, also genau, war nicht zu euren Gunsten.
War nicht zu unseren Gunsten. Also sind wir einen riesengroßen Bogen gelaufen, damit die uns überhaupt nicht riechen, damit wir halt eben downwind sind. Und in der Zwischenzeit, in der wir dann da rumgelaufen sind, hat diese Breeding Herd, das war eine große, in verschiedene kleine Breeding Herds geteilt. Und auf einmal stehen wir da, haben einen super Blick auf die und die einen laufen weiter und die anderen laufen halt in unsere Richtung. Und dann hast du halt einmal eine Herde, ein bisschen entfernt, aber auf der linken Seite eine vor dir, die direkt auf dich zukommt. Und dann denkst du, okay, dann natürlich nach hinten. Aber in dem Moment kommt halt irgendwie ein, weil das passiert ja auch manchmal, ein Bulle von hinten. Dann denkst du so, ei, was machst du denn jetzt? Und das sind solche Sachen, die lernst du dann, damit umzugehen. Und das ist halt erstmal okay, stillstehen, weiter tief ins Gebüsch gehen, ja. Genau, Wind lesen, du hast eine Ashbag, du checkst, wo der Wind halt lang geht.
Ich wollte gerade fragen, wie macht man das? Mach mal.
Nein, auf gar keinen Fall den Finger ablutschen und zu spüren, wo der Wind kommt.
Man hat so eine ganz kleine Ledertasche und da ist genau. So Kalkkreide, ne? Kreide ist da drin oder Asche.
Asche vom Lagerfeuer,
ja.
Meistens vom Leadwood, das ist halt eben so richtig schön fein und leicht und dann hast du eine Socke.
Eine Socke kann man auch nehmen, ja klar.
Und dann machst du halt, du spürst einmal, dann siehst du, ob der Wind halt in der Staub in der Luft steht. Dann ist einfach gar nichts. Der steht dann einfach wirklich manchmal einfach nur so da. Oder aber einfach fällt.
Aber das musst du doch auch alle paar Meter.
Das machst du immer wieder und so checken, was ist. Und du musst immer stehen bleiben, nicht im Laufen machen, weil wenn du läufst, dann kriegst du ja deinen eigenen Wind und solche Sachen. Und in dem Falle war das einfach so, okay, der Wind war jetzt für die eine Gruppe, die uns entgegenkam, in unserem Favor. Für die hinter uns waren, jetzt nicht so richtig in unserem Favor. Wir sind viel tiefer in diese Insel gegangen, die da war, mit der Hoffnung, dass wir da sicher sind, waren uns dann irgendwann nicht mehr ganz so sicher. Und dann ist es tatsächlich, man kann mit Tieren reden.
Mhm.
Und dann sagst du irgendwann, machst du halt irgendwie, sagst du denen, hallo, ich bin hier, ich bin schon da.
Darauf wollte ich auch hinaus. Es gibt ja auch Situationen, wo die Tiere dich schon wahrgenommen haben
und
wo sie wissen, da ist was, aber das bedroht mich nicht. Und dann ist es fast sicherer, ganz offen damit umzugehen. Wir sind hier, wir tun dir nichts, wir bewegen uns jetzt, anstatt sie plötzlich zu erschrecken.
Und ja, oder einfach, du räusperst einfach nur, damit sie wissen, ah, da ist was. Und dann, und wenn halt ganz viel Platz ist, dann bewegen die Tiere sich einfach weg, dann machen die einfach einen großen Schwenker. Weil oftmals riechen sie dich vielleicht einfach nur und sagen so, das ist jetzt irgendwie ein ganz anderer Geruch, was ist das jetzt eigentlich? Und dann sind sie vielleicht neugierig, sind vielleicht nicht ausgewachsen, Jungtiere sind da in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen neugieriger und kommen dann hin und wollen halt das auschecken, weil dieser Geruch halt eben etwas ganz Neues für sie ist.
Die wollen ja auch lernen, ne?
So, genau. Und das speichert man dann einfach ab.
Kommt ja auch immer total auf die Tierart an. Ne? Also es gibt Tiere, die flüchten und die bleiben auch weg. Dann gibt es Tiere, die flüchten und die kommen wieder. Ich kenne das sehr aus der Pferdeausbildung. Pferde sind Tiere, die flüchten, aber die kommen immer wieder zurück, um zu gucken, wovor bin ich geflüchtet? Wie kann ich das nächste Mal das besser machen? Ja. Weil Flucht bedeutet auch wieder einen riesen Energieaufwand.
Voll, voll.
Wie kann ich diesen riesen Energieaufwand sparen, indem ich gucke, wovor bin ich denn da geflüchtet? War das wirklich gefährlich? Und das muss man natürlich auch immer im Kopf haben, die Charaktere der Tiere. Wie reagieren sie bei Gefahr? Flüchten sie? Bleiben sie stehen? Sind sie eher auf Konfrontation? Ein Elefant eher Konfrontation, weil er ja so groß ist, der muss jetzt erstmal nicht flüchten,
ja,
der hat nicht viel zu fürchten.
Ja.
Aber es kommt auch darauf an, in welchem Gebiet sind wir? Wurden die Tiere mal gejagt? Was haben sie für ein Trauma vielleicht?
Also es kommt,
da spielt so viel rein.
Ich glaube, dass also grundsätzlich, dass Elefanten, also zum Beispiel bei Elefanten ist es ja so, dass die registrierten Cases, also Begegnungen oder halt Konfrontationen.
Ich meine nicht mit Konfrontation, dass er auf einen zukommt, sondern dass er eher stehen bleibt und guckt, anstatt zu flüchten.
Aber grundsätzlich auch das ist sei gesagt, also die, das ist zum Beispiel so, ich glaube, die Beißliste an Hunden.
Der Golden Retriever,
der Hund, der die meisten...
weil der am meisten gestreichelt wird.
Genau.
Deshalb muss man sich die Statistiken immer ganz
man
genau
Man muss halt
angucken.
Eben dann so, okay, und warum ist der Elefant halt an allererster Stelle? Weil es auch einfach verdammt viele Elefanten gibt. Und man muss halt auch immer schauen, in welchem Kontext. Ne? Ist es jetzt im Kuga zum Beispiel, was wir gerade erklärt haben? Oder ist es vielleicht ein Elefant in Mast gewesen? Oder ist es eine Kuh gewesen mit einem Jungtier und solche Sachen?
Ich wollte auch mal fragen, weil in deiner Liste von Begegnungen, Tierbegegnungen, die du haben musst, war das ja so spezifisch aufgeteilt bei den Elefanten, dass du mehr Bullen begegnen sollst.
Ja.
Ich erinnere mich eigentlich an meine Ausbildung, dass ja, Bullen sind gefährlich, vor allen Dingen die Jüngeren, die das erste Mal ihren Hormonhaushalt irgendwie durcheinander finden. Aber ich persönlich habe in Erinnerung und auch für mich so mehr, also Angst ist jetzt groß gesagt, aber Angst vor Familiengruppen mit kleinen Tieren. Kannst du erklären, warum da eher der Bulle gesucht wird? Oder wie würdest du das einschätzen jetzt, nachdem du auch diese Ausbildung gemacht
hast? Weil ich glaube, dass zum Beispiel eine Kuh mit Jungtieren
immer noch eher flüchten würde wahrscheinlich.
Deutlich eher flüchten wird. Sie erst in Attacke geht, wenn es wirklich
viel zu spät ist.
Und du eigentlich zu Fuß, es sei denn, du erschreckst eine ganze Herde in einem Thicket, also in einem
dicht bewachsenen
Gebüsch.
Ja.
Gebüsch. Dann ist die Konfrontation natürlich relativ schnell gegeben. Aber die Chancen, dass eine ganze Herde leise im Dickicht ist und du es nicht mitbekommst, sind so viel geringer als ein einsamer Bulle, der gerade einfach nur eine Pause macht und gerade nicht läuft. Das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehabt. Du läufst durch Dickicht, weil du musst, also wir versuchen das Dickicht ja immer zu vermeiden. Wir verlaufen immer an Wäldern.
Ich weiß, meine allererste Safari war ja auch eine Safari zu Fuß. Und das allererste, was ich gelernt habe, ist, dass man vor allen Dingen zu Fuß nicht zu nah ans Dickicht dran geht, weil da sind die Raubtiere und die können einfach mal eben rausschießen und dich schnappen.
Genau.
Du bist viel sicherer, was eigentlich erstmal so ein Umdenken erfordert, aber du bist viel sicherer auf der großen offenen Fläche, ne? Weil du viel mehr siehst, wobei man denkt, da habe ich ja gar keinen Schutz, da kann ich nicht auf den Baum klettern, kann ich nicht hinter einen Felsen. Aber auch die Tiere, auch die ganzen Antilopen, die Zebras, die kommen nachts auf den großen Flächen zusammen, auf den offenen, weiten Steppen, weil sie da viel besser sehen können, wenn Gefahr droht, und dann können sie weglaufen.
Und auch da ist es so, ne, die so, es gibt so wahnsinnig, also ne, ich weiß nicht, wie lange wir gerade reden, aber wir reden ja so lange.
Eine Stunde.
Es gibt so viel Wissen
ja
über diese Tiere. Das ist so gut erforscht. Man macht es so sicher wie nur möglich. So sicher wie das Fahrradfahren nur möglich ist, indem man einen Helm trägt, indem man Protektoren trägt beim Mountainbiken und so weiter. Und trotzdem kann was passieren. Mhm. Also man kann nie, egal was man macht, alles eliminieren, außer man bleibt die ganze Zeit und nur im Bett und bewegt sich nicht. Und auch das ist gefährlich.
Und auch da wieder dieses ich nutze diesen Begriff so gerne, weil er wirklich im Psychologischen auch echt fundiert ist, dieses Perceived Risk. Leute denken auch, dass sie im Auto sicherer sind, was ja auch überhaupt nicht der Fall ist.
Darüber, also, genau, darüber haben wir ja auch gesprochen. So, und jetzt nochmal zurück zum Thema, ne? Also Kuh und Elefant.
Nicht im Auto fahren, sondern Safari im Auto.
Ach so, ja.
Ist nicht unbedingt
sicherer
als Safari zu Fuß.
Ja. Und nochmal zum Thema Elefant und Kuh und so weiter. Ich glaube, dass halt tatsächlich der Grund ist, warum
mich,
die Bullen halt eben an erster Stelle ist, weil du idealerweise in deiner Ausbildung ganz viele verschiedene Bullen erlebst. Und wir haben ja darüber gesprochen, junge Elefanten, junge Bullen, die vielleicht noch bei der Familie tatsächlich sind, die sind so wahnsinnig neugierig, weil sie genießen den Schutz
der
Herde. Sie wissen, Mama is watching.
Ja.
Deswegen können sie.
Auntie as well.
Genau.
And Grandma too.
Sie können halt einfach viel weiter gehen und dann kommen die Trompeten auf dich zu und einfach nur, weil sie checken wollen, was du bist.
Ja.
Und das sind diese Encounters willst du eigentlich haben, um zu erfahren, wie geht das eigentlich. Und dann halt natürlich, so steht auch ganz klar, wenn wir wissen, Elefant ist im Mast, laufen wir nicht. Wir versuchen die auf.
Was ist Mast?
Mast ist ein testosteron geladener Elefant, der sich paaren möchte,
also
und hinter Herden herläuft. Ein sexuell getriebener.
Wir Frauen haben ja unsere Tage, wir haben unsere fruchtbaren Tage. Ihr Männer, ich glaube, ich bin gar nicht so ausgebildet beim männlichen Körper, aber ihr seid immer fruchtbar. Und die männlichen Elefanten, die haben aber auch ihren Höhepunkt, wann sie fruchtbar sind und paarungsbereit sind. Und das bedeutet, zu dieser Phase haben sie unglaublich viel Testosteron in ihrem Körper. Dann sind sie auch häufig hinter den Herden her, nah bei einer Familienherde, weil sie eine paarungsbereite Kuh möchten. Man sieht an den Augen, an den Ohren, hier kommt so dunkle Flüssigkeit runter. Sie verhalten sich auch ganz anders. Und natürlich, umso jünger die Elefantenbullen sind, umso weniger ist dieser Hormonhaushalt ausgeglichen. Umso weniger können sie noch damit umgehen. Das ist wie, ja, blöd gesagt, energiegeladene Teenager-Jungs,
ja,
die sich so ein bisschen,
ja,
ein bisschen hochkatapultieren, vor allen Dingen auch gerne in der Gruppe. Tatsächlich sind ja auch junge Elefantenbullen öfters in Bachelorherden zusammen, also in Gruppen. Und umso älter der Elefant ist, hat man gelernt, hat man beobachtet, umso mehr kann er mit diesen Hormonen umgehen. Er hat das schon ein paar Mal durchgemacht, er ist ruhiger. Deshalb sieht man tatsächlich auch öfters junge Elefantenbullen zusammen mit älteren Elefantenbullen, die voneinander lernen.
Und aber du hast gerade genau das gesagt, so wenn Jüngere dann zum Beispiel halt in dieser Phase kommt, so das erste Mal im Mast oder die ersten Male und die können damit nicht umgehen und haben vielleicht Konfrontation, sagen wir mal, die haben mehrere Elefanten, laufen einer Herde hinterher, streiten sich darüber, sind aggressiv und geladen und jetzt erwischst du so einen Elefanten, dann ist das natürlich, das willst du nicht.
Nee.
Das willst du nicht zu Fuß, das willst du nicht im Fahrzeug,
das
willst du
gar nicht. Das willst du auch nicht im Fahrzeug.
Übrigens, eines der größten Merkmale von Elefanten in Mast ist nicht nur die Tempels, die halt laufen, die laufen manchmal auch einfach so durch Stress,
sondern
sie pinkeln sich halt einfach die ganze Zeit an. Ein Bein ist komplett angepinkelt und Dribbling nennt man das, also der Urin, der fließt einfach die ganze Zeit. Es stinkt bestialisch. Das ist einfach so ein over-engineered Perfume. Also ein Parfüm, das zu krass gemacht
worden ist. Ja, aber natürlich auch, um anderen Bullen zu signalisieren, ich bin hier und um den Kühen zu signalisieren.
Ein krasser Geruch. Ich habe ihn zu Fuß, also ich habe ihn bei einem Sleepout mal gerochen. Man kann sich mal vorstellen, wie nah dieser Elefant an mir dran war. Und auch da gibt es auch verschiedene Arten und Weise. Wir und unsere Guides sind wahnsinnig gut ausgebildet, auch nochmal so, um den Leuten die Angst zu nehmen, jetzt sowas zu machen. Savara ist seit 25 Jahren Guide. Der hat noch nie, außer auf einem Schießstand, sein Gewehr nutzen müssen. Noch nie einen Warnschuss, noch nie irgendwas. Machen wir sowieso nicht Warnschüsse. Aber es ist so selten.
Ich,
also
ich
kenne tatsächlich niemanden, ich kenne sehr, sehr viele Guides. Ich kenne keinen Guide, der jemals ein Tier erschießen musste.
Ach so, nee, das kenne ich auch nicht.
Oh. Also ich kenne Guides, die Tiere erlösen mussten.
Mhm.
Aber erlösen mussten, weil andere Dinge passiert sind, weil Tierkonfrontationen und das Tier hat einfach gelitten. Das Beste, was man machen kann, ist halt eben das Tier zu erlösen.
Hm.
Aber ich kenne niemanden, der aus Schutz jemals ein Tier erlegen musste. Aber das bringt uns übrigens auch zum nächsten Thema. Teil der Ausbildung, weil wir haben ja eigentlich einen Podcast über diese Ausbildung gemacht, Trails Guide, ist halt eben das Handeln eines Gewehres.
Und ja, da habe ich also auch ganz viele Fragezeichen.
Advanced Rifle Handling. Man geht zweimal die Woche die ersten zwei Wochen auf jeden Fall auf den Schießstand und lernt
das heißt,
lieber 375 zu handeln.
Das sagt mir natürlich gar nichts. Das heißt aber, du kannst diese Ausbildung machen, ohne vorher jemals eine Waffe in der Hand zu halten. Hat man ja auch, wir sind ja jetzt nicht in Amerika, sorry. Aber hier in Deutschland hat man ja jetzt nicht unbedingt eine Waffe in der Hand. Du gehst da hin und dann kriegst du einfach ein Gewehr ist das. Das ist ja die letzte Instanz, um den Menschen zu schützen. Es kommt sehr selten vor. Du hast ja gesagt, du hast noch nie jemanden kennengelernt. Nichtsdestotrotz muss diese Ausbildung natürlich dahingehend auch gemacht werden. Man muss hast du einen Waffenschein gemacht?
Ja.
Nein, doch, du hast eine Art Waffenschein jetzt gemacht.
Naja, ich habe, ja.
Ja. Und du hast vorher noch nie.
Also ich habe keinen Schein bekommen, aber ich hab Advanced Rifle Handlings Assessment gemacht.
Das heißt, du musst wahrscheinlich Theorie und vor allen Dingen Praxis. Okay, und wie stelle ich mir das jetzt vor? Man kriegt ein Gewehr in die Hand und man schießt einfach drauf los?
Klar, du kriegst ja auch einfach ein Auto und dann fährst du einfach drauf los.
Ja, tust du ja mit einer Fahrlehrerin
und
oder
bist
einem
aber
Fahrlehrer.
Du vorher im Theorieunterricht und lernst ein paar Grundregeln,
ja, das sage ich ja.
Wie rechts von links und solche Sachen. Und da ist es eigentlich nicht anders. Du hast erst Theorie, da geht es erstmal darum, was sind denn die Komponenten eines Gewehrs, wie funktioniert das?
Ja.
Was ist alles wichtig, um sicherzustellen, dass ein Gewehr sicher ist?
Also, ja, die meisten Unfälle passieren ja auch, weil man das Gewehr nicht richtig sichert wahrscheinlich.
Genau.
Und man es vielleicht blöd hält und dann aus Versehen sich in den Fuß schießt.
Genau, ne? Genau. Ne? Also Magazin checken, ist es leer, ist da keine Kugel drin, ist das Gewehr sicher?
Ja.
Und das lernst du, bevor du überhaupt ein Gewehr in die Hand gedrückt bekommst.
Okay, aber jetzt springen wir mal vor. Dann hast du das Gewehr in die Hand gedrückt bekommen. Wie ist denn das? Ich weiß nicht, ich habe da schon so ein bisschen Aversion gegen.
Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht eine Männersache ist. Männer versus Frauen. Ich muss sagen,
Geil.
Ja, doch, im übertriebenen Sinne fand ich es echt tatsächlich mal ganz cool, das so zu spüren und das so zu machen. Ich hab davor noch nie, außer also auf einer Kirmes, so ein Plastikding.
Ja, doch, das habe ich auch mal gemacht, wo man dann so irgendwas gewinnt.
So, genau.
Die haben ja überhaupt nicht so einen Gegenstoß.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Also da so... Und also ich habe mich ausmustern lassen, ich war nie bei der Bundeswehr, ich bin 100% gegen Krieg und Gewalt und Aggression und Waffen generell. Also das ist also das, was da in den USA, wo du halt einkaufen gehen kannst und dir deine Milch holst und deine Waffe, das ist anderes Thema. das ist so meine Einstellung zu Waffen. Und nichtsdestotrotz, als ich dann so eine Waffe mal in der Hand gehabt habe und dann mal geschossen habe und mal auch gespürt habe, wow, das ist eine richtig krasse Verantwortung, die du da trägst.
Ja.
Das ist ein Ding, das kann richtig viel kaputt machen.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal richtig wichtig, dass man nicht nur, also dass man lernt, damit umzugehen und weiß, wie destruktiv das eigentlich wirklich ist, weil auch hier ist die Theorie und die Praxis zweierlei paar Dinge. Wenn man dir sagt, dass das kann alles passieren und so weiter und so fort und der Rückstoß, der ist ganz wichtig, dass du darauf achtest, deswegen musst du dein Stand so richtig sein und deine Arme müssen richtig sein, weil wenn du die nur Millimeter irgendwie bewegst, dann schießt du in eine ganz andere Richtung und so weiter und so fort.
Ich glaube, ich würde mich das gar nicht trauen, ehrlich gesagt.
Nee, das ist mal ein anderes Thema. Aber dann einmal, wir haben dann, ich glaube, mit 243 Kaliber angefangen.
Was heißt
also Kaliber? Die Zahl ist der Bruchteil von einem Inch. Und dann sind wir wieder in irgendwelchen englischen, amerikanischen.
Aber heißt das die Wucht, mit der sie zuschlagen?
Die Größe der Kugel.
Okay.
Die Größe der Kugel. Der Umfang der Kugel. Und desto größer natürlich, desto
größer der Einschlag.
Desto größer der Einschlag, desto größer die Wucht und desto größer auch der Rückstoß und solche Sachen. Also du fängst an mit 243, glaube ich, Kaliber. Das ist tatsächlich, also wenn du jetzt dran denkst, an die Gewehre auf dem Jahrmarkt, vielleicht ein kleines bisschen krasser. So ein kleiner Rückstoß. Schon ordentlich laut. Krass, wie laut das ist.
Ja, man hat aber auch immer Kopfhörer, oder?
Man hat immer Ohrschutz, weil irgendwer hatte mich gefragt, machst du das mal auch mal irgendwie ohne? Und ich denke mir so, nee. Also ehrlich gesagt habe ich überhaupt gar keinen Bock, so ein Ding ohne Ohrschutz zu schießen, weil mein Gehör ist mir halt einfach viel wichtiger, als einmal zu erfahren, wie es wirklich ist. Idealerweise nutze ich es ja nie. Deswegen idealerweise, ich mache ja alles dafür, dass ich das niemals dazu kommen lasse, dass mein Gehör kaputt geht, weil ich halt eben so ein Gewehr abschießen muss. Deswegen, nee. Und da gab es ein paar, zum Beispiel gab es so einen Jüngeren in der Ausbildung, der am Anfang gesagt hat, so, ja, ich schieße einmal ohne, ich will einmal wissen. Dann habe ich halt gesagt, so, das ist halt der Unterschied zwischen Mitte, Ende 30 und 18. Mit 18 hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, so, ja komm, scheiß drauf, auf mein Gehör. Also, aber mit Mitte 30 oder Ende 30, da denke ich sofort so, was ist denn die Konsequenz davon, wenn ich jetzt irgendwie so dumm bin? Dann renne ich hier 5 Tage mit Tinnitus rum und am Ende höre ich nichts mehr.
Ja.
Nur weil ich einmal erfahren möchte, wie sich das wirklich anhört ohne Hörschutz. Also idealerweise musste ich das einfach niemals so anwenden, so weit kommen lassen. Naja, auf jeden Fall, du kommst auf diesen Schießstand, du übst, du musst mindestens 3 Assessments machen.
Drei Tests.
Das ist einmal, musst du auf ein Tier, also es ist jetzt in dem Falle ist es ein Elefant und Büffel gewesen. Der Büffel war auf 10 Metern. Und
du musst nicht wirklich auf ein Tier schießen,
nein.
So eine Pappe, ne?
Genau. Also so eine Zielscheibe.
Ja, eine Zielscheibe.
Darauf ist halt eben der Büffel und einmal der Elefant drauf gesprayt mit dem Target, mit der Zielscheibe, wo du halt genau treffen musst. Und hast vorher ganz viel Trockenübungen gemacht, wie das Laden geht und wie schnell das geht. Du musst ja wirklich, du hast ja nicht nur, dass du akkurat treffen musst.
Du hast mir ein Video geschickt. Ich glaube, ein Test ist doch auch, wie schnell man die Waffe schussbereit hat.
Genau, naja, du hast halt allgemein ein Zeitlimit.
Ja.
Wie schnell du jetzt bereit
bist. So ein Löwe ist ja nicht so, hi, ich würde jetzt gleich auf dich zurennen. Magst du vielleicht schon mal deine Waffe fertig machen?
So, mit 22 Metern pro Sekunde ist ein Löwe halt einfach extrem schnell. Ne? Muss man überlegen. 22 Meter. Das ist halt wirklich extrem, extrem viel.
Ja.
Deswegen musst du halt wirklich schnell bereit sein. Aber egal, diese Tests sind halt eben, die haben ein Zeitlimit. Du musst, ach, ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr 100% sicher, wie schnell das jetzt war.
20 Sekunden muss man schaffen. Aber nee,
du musst irgendwie innerhalb von 15, 16 Sekunden irgendwie sowas einmal auf das 15, auf die 15 Meter schießen und auf die 10 Meter innerhalb von 15 oder 16 Sekunden. Und du darfst, so, und dann ist die Punktzahl ist variabel. Desto schneller du bist, desto mehr Punkte bekommst du. Und wenn du in die Mitte triffst, kriegst du halt 10 Punkte. Und wenn du halt außen in dem Kreis erwischt, also in dem Kreis. Also
du wirst gemessen nach, wie schnell du bist und wie treffsicher du bist.
Genau. Und dann kriegst du 10 Punkte. Und wenn du außerhalb des inneren Kreises bist, dann kriegst du halt irgendwie, weiß ich nicht, 4 oder 6 so Punkte. Wichtig, ja. Und wenn du außerhalb triffst, kriegst du gar nichts, dann bist du sowieso
durch. Und das kannst dann du dann üben, bis euer Ausbilder sagt, jetzt wärst du wahrscheinlich bereit, mach mal den Test.
Ja, du übst mit den kleinkalibrigen zuerst, weil die günstiger sind. Da kostet die Kugel halt einfach nicht so viel.
Ja,
und wenn du dann bereit bist, dann wechselst du halt eben auf die großkalibrigen.
Und dann musst du auch
musst du auch wirklich bezahlen. Die sind nicht im Preis inklusive. Da kostet jeder Schuss $10.
Mhm.
Und wenn du sagst,
finde ich auch gut.
Ne, und jetzt musst du mir überlegen, wenn du jetzt sagst, okay, scheiß drauf, manche Leute sind 4 Tage auf der Shooting Range und schießen 4 Tage. Das wäre sehr, sehr teuer, wenn du nach einmal irgendwie 500-600 Euro zahlen müsstest, weil du halt die ganze Zeit nicht getroffen hast. Deswegen fängst du mit diesen Kleinkalibrigen an, die sind inklusive, die sind günstiger. Und wenn du dann bereit bist, dann wechselst du auf die. Und wenn du das geschafft hast, dann musst du Hangfire. Hangfire ist, wenn zum Beispiel ein Kaliber nicht gezündet hat, also wenn eine Kugel nicht gezündet hat, weil der Primer, das ist halt eben dieses Ding unten drunter mit dem Schießpulver, nicht ausgelöst hat. Und du in einer Situation bist, wo jetzt gerade tatsächlich ein Tier auf dich losrennt. Da musst du innerhalb von Sekunden reagieren können und halt eben diese Kugel extrahieren und eine neue Kugel nachladen. Da machst du auch nochmal so einen Test. Da musst du halt eben auch innerhalb von einer ganz kurzen Zeit schießen. Die erste Kugel, meistens ist das, du weißt nicht, welche Kugel der Dummy ist. Du bekommst 3 Kugeln. Manchmal ist die erste Kugel ein Dummy, manchmal ist die zweite Kugel ein Dummy. Und dann musst du halt, du schießt, bei meinem Fall war es so, dass die zweite Kugel ein Dummy war. Also, du gehst los, setzt an, schießt auf das Target, musst treffen, natürlich. Und dann nachladen, 2. Schuss, Dummy. Das heißt, du machst nur, also das erste Mal macht's BAM! Das zweite Mal macht's Klick. Dann musst du halt schnell diese Kugel extrahieren und sofort den nächsten Schuss anvisieren, aber nicht den dritten schießt du dann damit nicht. Das ist Hangfire Assessment. Und dann das Nonplusultra ist halt die Simulated Charge, wo dann tatsächlich eine Simulation ist, wo ein Löwe auf dich losrennt. Und das ist
auch wieder ein Plakat auf dich losgezogen wird.
Dann musst du aber wirklich im Laufen.
Ja.
Wenn du
im Rennen oder?
Im Laufen.
Man geht mit der Gruppe quasi.
Das ist so die Simulation ist, du bist mit Gruppe unterwegs und ein Löwe hat unterm Baum gechillt und du hast ihn nicht gesehen, er hat dich nicht gesehen, er erschreckt sich und rennt sofort auf dich los mit einer Charge.
Auch eine sehr unwahrscheinliche Situation.
Unwahrscheinlich, es geht ja darum, zu wissen, wie es geht und einfach damit diese Griffe sitzen.
Ich möchte nur die Angst rausnehmen, weil sich das so anhört. Oh krass, okay, das kann passieren. Ja, sehr, sehr, also nein, eigentlich.
Aber du erinnerst dich an das Video, ne?
Also, ja, ich weiß.
Also du läufst bis an einem gewissen Punkt an so einer Box und dann läuft dieses Ding mit 22 Metern pro Sekunde. Das sind ein Löwe rennt mit 80 km/h.
Ja.
80 km/h, 22 Meter pro Sekunde. Dann rennt ein Löwe auf dich zu und dann musst du innerhalb von Sekunden
das überhaupt checken, was da passiert. Also eigentlich passiert.
Hast du ungefähr 5 Sekunden Zeit, um aus dem Laufen dich hinknien. Du gehst nämlich runter auf Augenhöhe. Ich
kann noch Bescheid sagen.
Genau, währenddessen, also stop, stay behind me, stand still. Du sagst nicht do not run, weil in der Paniksituation manche Leute natürlich nur run verstehen. Deswegen sagst du nicht do not run, sondern sagst stand still.
Wir haben ja ein Kind und das Wichtigste, was ich gelernt habe in der Kommunikation, ist aktives Kommunizieren. Mein Gehirn hat sich auch komplett neu strukturiert in meiner Kommunikation. Anstatt zu sagen, kletter nicht auf den Tisch, sage ich, lass das sein oder sag, bleib auf dem Stuhl sitzen.
Ja, genau.
Das hilft ja auch beim Gehen.
Genau. Und also,
der Mensch hört das nicht, sondern er hört nur das, was er vielleicht hören möchte. Und
denk nicht an rosa Elefanten.
Nee, ja, oh, da ist er.
Genau.
Hi. Tuppe.
Und deswegen, also während du läufst, siehst du, der Löwe kommt auf dich zu. Du musst deiner Gruppe sagen, stand still, stand behind me. Währenddessen
sagst du in der Gruppe, was da gerade passiert, oder hast du da gar keine Zeit?
Wenn du die Zeit dafür hast, kannst du es machen, aber währenddessen lädst du schon. Du gehst runter auf ein Knie.
Und dann hast du doch geschrien, stay back oder irgendwie sowas, ne?
Und dann zielen und dann wartest du. Und das ist das Krasse. Du wartest wirklich, bis der Löwe richtig nah ist, bis du sicher bist, dass du schießen kannst und dass du sofort triffst. Und dann bam.
Ich meine, es soll ja auch in der Praxis nicht stattfinden. Aber in der Theorie. Aber du hast es sehr gut gemacht.
Ich habe es sehr gut gemacht. Das ist tatsächlich das, was mich so total... Einerseits war ich war so... Ich konnte das gar nicht so richtig glauben. Weil ich richtig gut war.
Mhm.
Und ich konnte es, wollte es verstehen. Warum? Warum kann ich schießen? Obwohl ich erst, also mit 37.
Vielleicht warst du von deinem früheren Leben ein Jäger oder.
Also warum habe ich mein ganzes Leben lang noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt und nehme es in die Hand? Also es ist wirklich so, dass ich halt mit den Übungskugeln jetzt auch nicht 50 Kugeln geschossen habe und dann hat es mit den großen beim Assessment sofort funktioniert, sondern ich habe einmal mit den Übungskugeln geschossen, sofort getroffen und dann hat er gesagt, willst du es mal so richtig jetzt, also du scheinst ja richtig gut darin zu sein, hast du schon mal öfters gemacht? So, nee, das erste Mal. So, oh, krass. Willst du es mal richtig machen? Und ich dachte so, hey, fuck it, no risk, no fun.
Hm.
Also, wenn ich jetzt irgendwie... Wenn ich 20 Euro verschieße, dann ist es halt so. Aber dann, ich so, komm, mach ich jetzt einfach mal. Sofort mit den großen Kugeln, sofort.
Also alle, die immer noch Angst haben, im schlimmsten, ernsthaften Fall, der nie eintritt, haben wir Sebastian dabei, der richtig gut schießen kann.
Ja, tatsächlich.
Warum auch immer.
Richtig gut schießen
kann. Aber du bist ja generell, du hast einfach eine enorm... gutes Gefühl für Körperbeherrschung. Und ich glaube, das...
Ich habe letzte Woche, es ist interessant, dass du das sagst, das habe ich auch analysiert. Also ich habe dann auch versucht, wir haben ja viel darüber gesprochen, ehrlich gesagt, warum kann ich das? Und du sagst das ja auch, dass ich, glaube ich, relativ gut meinen Körper beherrschen kann und ich weiß, wie welcher Muskel wann funktioniert und wie ich ihn zu verwenden habe.
Sebastian kann auch jede Sportart ja ausprobieren, ne? Also, so.
Ja, also zumindest komme ich klar.
Ja.
Also von können, jetzt kann jetzt keine Rede sein.
Nein, aber ich brauche ein bisschen länger, um beim Tennis den Ball gut zu schlagen. Also, du machst es halt.
Ich war letzte Woche in München bzw. in Innsbruck für ein Event da wurden wir eingeladen vom Automobilhersteller.
Und da warst du Snowboarder das erste Mal, ja.
Da war eine Olympionikin, Snowboarderin, Annika Morgen und ein bekannter Kaltwassersurfer, Finn Springborn. Und Finn hat uns beigebracht, auf dem Balanceboard zu stehen, wie man es halt beim Surfen ist. Die Eisbachwelle hat ja nicht funktioniert, geht es ja gerade nicht. Und im Surftown konnten wir nicht surfen, also haben wir es einfach auf dem Trockenen gemacht. Auch da, nach 10 Minuten, stand ich sehr, sehr sicher auf diesem Brett und es ging.
Mhm.
Am nächsten Tag, das allererste Mal, auf dem Stubaier Gletscher, minus 16 Grad. Ich glaube, nach 15 Minuten und 3 Anläufen bin ich diesen Hügel, kein Berg und kein Hang, aber diesen Hügel zum allerersten Mal auf dem Snowboard runtergefahren. Jetzt kann man sich natürlich darauf einbilden, was man möchte. Viele können das vielleicht auch oder sonst irgendwas. Aber mir wurde gesagt, und ich kann nur das wiedergeben, was mir gesagt worden ist, weil ich keine andere Information habe und auch nur diese eine Erfahrung habe. Ich stand noch nie in meinem Leben auf einem Snowboard. Habe sofort gemerkt, dass Skifahren was komplett anderes ist und dass ich das überhaupt nicht anwenden darf, das Wissen davon. Das heißt, ich konnte es relativ gut ignorieren.
Ausblenden. Das ist ja auch ein Können.
Und er hat mir gesagt, manche Leute brauchen eine Woche und können dann diesen Hang hier noch nicht mal
zu denen würde ich wahrscheinlich zählen.
Runterfahren und du machst halt nach 3 Mal, erkläre ich dir, wie es funktioniert und dann geht's. Und das ist so, ich glaube, dass ich da halt relativ gut drin bin. Und darauf wollte ich hinaus.
Du kannst dich gut einversetzen, du hast ein gutes Körpergefühl, aber du hast auch, glaube ich, was das angeht, auch ein sehr gutes Selbstvertrauen, also wenig Selbstzweifel.
Und ich habe diese zwei, und das ist ja eine Olympionikin, ne? Die steht ja auf der großen Bühne, Olympia, gerade in Italien gewesen, Platz 4 auf der Snowboard-Weltliste da irgendwie gemacht. Und dann habe ich die gefragt, ihr müsst ja immer so krass performen und ihr habt so einen krassen Druck auf euch. Die Frage ist, spürt ihr den Druck? Und was geht in eurem Kopf eigentlich vor in dem Moment, wenn ihr performen müsst?
Mhm.
Ist es laut?
Gute Frage.
Ist es laut oder ist es leise?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Und leise.
Und es ist bei den meisten tatsächlich leise.
Ja.
Und bei mir ist es auch so. Ich höre nichts und gar nichts.
Du konzentrierst dich ganz auf deinen Körper.
Es gibt keine krassen Gedanken, nichts. Ich gehe einfach alles vorher wirklich ganz gezielt durch.
Und
dann kann ich mich halt genau auf diese Punkte halt konzentrieren.
Und um das jetzt so zusammenzufassen, das heißt, du hast alle Assessments
geschafft? Am ersten Tag sofort geschafft.
Dann musstest du am ersten Tag, du musstest auch gar nicht mehr schießen üben, nee, oder was? Hattest dann natürlich ein bisschen mehr Zeit, um zu lernen.
Hatte mehr Zeit, um zu lernen.
Hast du die Prüfung dann auch geschafft?
Als der Beste.
Wow, Gratulation.
Ja, es ist total irre. Also tatsächlich wurde mir gesagt, dass ich angeblich, auch das weiß ich nicht, I'm not bragging here, aber es ist einfach ein Fakt. Ich habe diesen Kurs, nicht diesen Kurs, sondern den allgemeinen Kurs, Trails Guide bei der African Guide Academy, als angeblich der beste
Student ever.
Jemals.
Cool.
Der da halt diese Ausbildung gemacht hat. Ich habe 97,8% bei der theoretischen Prüfung gehabt. Ich habe einen Fehler gemacht und auch nur, muss ich dazu sagen, ich habe diesen Fehler auch nur gemacht, weil ich ein Wort auf Englisch nicht kannte.
Mhm. Ja,
marginally. Ich wusste nicht, was das in diesem Kontext bedeutet und habe das einfach dann falsch beantwortet.
Für alle, die diese Ausbildung auch machen müssen, es ist natürlich alles komplett auf Englisch,
ja,
und man muss dann auch ziemlich viele englische Begriffe lernen. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir gelernt haben und dann aber in der Prüfung ein anderer Begriff genutzt wurde. Und wir sprechen sehr gutes Englisch, aber trotzdem sind das ja Fachbegriffe, wo man einfach dann nicht weiß, was es heißt und sich versucht, das im Kontext zu ergründen. Aber wenn dann eine Multiple Choice als Antwort ist, dann kann dieser Kontext halt auch völlig falsch in die Richtung schießen.
Ja, aber man kann jetzt natürlich halt in dem Moment jetzt bis hierhin denken, so, hey, cool, das hört sich alles gut an und ach, scheiße, mein Englisch ist nicht gut genug und dann sagen, ich will es nicht machen, nee, das traue ich mir nicht zu. Und da ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir jetzt hier nicht in der Schule sind. Also das Schulsystem gibt uns ja immer vor, und das ist ja das, warum wir so reagieren, dass wir Antworten 1:1 wie im Buch abschreiben müssen. So ist das in der Schule gewesen?
Nee, eigentlich nicht.
Naja, ja? Das ist meine Erfahrung mit Lehrern gewesen. Vielleicht habe ich einfach nur eine scheiß
Lehrer
gehabt.
Du bist ja aber auch in Spanien
genau,
zur Schule gegangen. Die Deutschen sind ja sehr stolz darauf, dass man das eben nicht muss.
So, und da ist es halt eben, und die sagen auch mal von sich aus, wir sind hier eine Erwachsenenschule. Wir wollen wissen, dass ihr es versteht.
Ja.
Das heißt, wenn man sich erklärt und nicht
die richtigen Fachbegriffe
nutzt, dann bekommt man auch die volle Punktzahl. Also
es ist ja auch tatsächlich,
wenn man jetzt nicht im Englischen, entschuldige, dass ich da jetzt im Urteil nicht ausreden lasse, aber wenn man jetzt im Englischen nicht super fest ist, aber eine Unterhaltung gut führen kann und bereit ist, Neues zu lernen und vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen zu bekommen, dann ist das auf jeden Fall machbar.
Und es ist ja auch so, du hast ja selber gemerkt, wenn man auf einmal nur davon umgeben ist, dann ist man so schnell auch in diesem Fachjargon eigentlich drin. Du kannst ja gar nicht mehr auf Deutsch das fast alles erklären.
Genau, genau.
Und dazu kommt tatsächlich auch, man lernt diese ganzen Fachbegriffe, aber gegenüber dem Gast, dem Teilnehmer, der Person, die man da gerade durch den Busch führt, nutzt man diesen Fachjargon nicht, sondern man erklärt auch in ganz normalen Wörtern, wie was zusammenhängt.
Genau, in einfachem Englisch oder in einfachem Deutsch. Du,
ja,
du willst ja den Leuten, die willst ja die Leute auch nicht. Das ist Nummer eins Regel des Nature Guides ist, nutze keine komplizierten Wörter.
Ja.
Nutze einfache Sprache, um die Magie des Busches rüberzubringen.
Genau.
Und deswegen ist es auch wirklich nicht so streng genommen. Und nochmal, was du gerade gesagt hast, du bist ja da mit anderen Leuten, du bist ja nur in dieser Umgebung, du lernst automatisch davon. Und wir haben vorhin, glaube ich, das Ding nicht ganz komplett zu Ende erzählt zum Thema, wie mein Tracks and Signs mit den anderen mir geholfen hat und so weiter und so fort. Dadurch, dass so viele Locals dabei waren, die so unglaublich vieles Wissen waren, hatten so viel Erfahrung, das ist eine so tolle Lernumgebung und so wahnsinnig inspirierend im Vergleich zu unserer Ausbildung, wo ja im Nature Guide ja alle keine Ahnung haben.
Stimmt. Also, naja, wir hatten ja auch einer mit dabei, wir waren ja eine ganz kleine Gruppe von 5 Leuten und die hatten auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Die hatten ja schon den Teil, unsere Ausbildung kann man auch in 2 Teilen machen und die hatten den einen Teil schon vorher gemacht. Und das ist aber das, was du letztendlich sagen möchtest, wenn man mit Leuten zusammen ist, die schon eine Ausbildung gemacht haben oder schon Erfahrungen haben, von denen lernt man und profitiert. Das ist unheimlich bereichernd.
Und ich muss sagen, dass diese Trail Scout Ausbildung jetzt auch ein so toller, positiver Ort war. Und was mich so fasziniert hat, ist, du hast da Leute, die sind seit 20 Jahren Guides. Und wenn wir abends am Lagerfeuer sitzen, dann reden wir über die Sterne. Mhm. Dann wollen die nach 20 Jahren immer noch über die Sterne sprechen und sagen, ey, weißt du eigentlich, was das ist? Weißt du eigentlich, was das ist? Und das fand ich so wahnsinnig inspirierend, dass man nach so vielen Jahren immer noch so eine Passion für etwas hat. Und das war einfach eine tolle Lernumgebung.
Ich habe noch eine Frage. Diese Trail Guide Ausbildung, kann man die auch machen, ohne die andere Ausbildung gemacht zu haben?
Also man kann sie auf jeden Fall als Enrichment machen. Also Enrichment bedeutet einfach nur so aus Jux und Dollerei, einfach aus Spaß. Dann geht es einfach. Also aber grundsätzlich, wenn du das professionell machen möchtest und halt Ambitionen hast, es in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer die aussieht. Das ist ja ein anderes Thema.
Wir hatten auch keine Ambitionen, das professionell zu machen, als wir angefangen haben.
Wir haben ja schon ganz oft in anderen Folgen darüber gesprochen, wie schwer es ist, in der Safari-Branche Fuß zu fassen und als Ausländer, vor allem als Europäischer,
macht ja auch Sinn,
Fuß zu fassen. Genau, weil das halt einfach eine Branche für die Locals ist. Aber wenn man es in irgendeiner Art und Weise professionell machen möchte und diese Zertifikate sammeln möchte, dann muss man erst den Nature Guide machen und dann den Trails Guide machen, weil das alles aufeinander aufbaut. Du kannst nicht trailen, durch den Busch laufen, ohne zu wissen, worauf du achten sollst.
Ja. Und ohne nicht die Basisausbildung zu haben.
Genau.
Und hast du denn jetzt alle deine Stunden gesammelt oder wie funktioniert das jetzt?
Nee, also ich habe jetzt den Backup Guide. Mhm. Ich habe meine Stunden, ich hatte übrigens vorher schon. Und das ist auch ganz wichtig. Ich habe ja immer jeden Walk, den ich früher gemacht habe, ohne vorher zu wissen, dass ich irgendwann Trails Guide mache.
Ich weiß das noch. Ich glaube, wir haben vor 2 Jahren darüber gesprochen, ob du oder wir den Trails Guide machen. Und wir waren beide so, nö, wieso eigentlich?
Ich war ja schon mal angemeldet und habe es dann wieder abgesagt, weil keine Zeit. Und ach, schauen wir mal. Und dann haben wir, dann hatte ich diese Tracks in Science und dann habe ich den Primitive Trail gemacht. Und dann war so, ah, vielleicht doch. So, auf jeden Fall. Ich habe aber alle Stunden vorher schon gesammelt. Das heißt, ich habe unglaublich viel Erfahrung als Backup-Guide schon gesammelt. Ich habe vorher schon 80 gelockte Stunden gehabt.
Ja, das ist ja auch echt viel.
Das heißt, ich brauche ja nur noch 20 Stunden. Ich glaube, ich habe jetzt in den ersten 2 Wochen habe ich nochmal 60 Stunden zu Fuß gelockt. Mhm. Viele Encounter. Also ich habe alle meine Encounter für den Backup-Guide. Mir fehlen 5 Stunden für den Lead Guide und noch ein paar Encounters. Und die musste ich jetzt einfach so sukzessive halt irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten sammeln. Und dann bekomme ich mein Lead Guide-Zertifikat.
Cool. Wir sprechen ja jetzt schon 1,5 Stunden.
Wow.
Wow.
Feierabend.
Ja, möchtest du für dich, ich habe da so eine Frage, zusammenfassen, was für dich so tatsächlich die größte Herausforderung ist, zu Fuß durch den Busch zu laufen, aber auch die größte Belohnung?
Die größte Herausforderung ist, nicht ständig anhalten zu können. Weil es gibt so viele kleine Dinge, die ich den Leuten
hätte ich gar nicht erzählen möchte,
dass es gleichzeitig halt eben too much sein könnte. Also ich möchte den Leuten so viel beibringen. Und ich könnte wirklich...
Du könntest dich wahrscheinlich nur im Kreis drehen, so 5 Schritt. Meter Umkreis.
Genau, mit jedem Schritt könnte ich anhalten, den Leuten. Das ist meine größte Herausforderung, zu sagen, nein, wir lassen das jetzt. Wir haben ein Ziel. Wir wollen ja irgendwas sehen oder wir müssen irgendwo hin. Das ist so dieses, wo ich jeden Tag, jeden Walk, denke ich so, pass auf, wir müssen weiter. Das ist so die größte Herausforderung. Und die größte Belohnung ist das, aber gleichzeitig auch, das ist eigentlich so ein bisschen beides. Ich finde, in diesem ganz kleinen Ding steckt so viel Kraft und so viel Magie drin. Und um das Große und Ganze zu verstehen, musst du immer an der Basis arbeiten oder die Basis kennenlernen. Weil dann kannst du auch erst einen Elefanten so richtig wertschätzen, wenn du weißt, welche Organismen dafür verantwortlich sind, dass dieses große Tier hier überhaupt leben kann. Weil das ist so krass. im Okavango-Delta, wie fragil diese Umgebung ist. Und dass zum Beispiel eine ganz einfache Bakterie dafür verantwortlich ist, dass dieser Sand kein weicher Namib-Wüstensand ist, sondern fester Sand ist, damit Pflanzen drauf wachsen können, die diesen Sand binden, damit dieses Leben da stattfinden kann. Ein Bakterium.
Mhm.
Und also das ist so für
diese
mich.
Kleinigkeiten, aber es ist auch für mich das Spurenlesen. Das ist fast wirklich Detektivarbeit.
Ja, das sehen, auch, das
was
auch.
Was ist denn hier passiert? Was sehen wir denn hier für Abdrücke? Wer ist hier langgelaufen? Wie lange ist das her? Was bedeutet das denn? Also das finde ich auch total spannend.
Also es gibt so viele, also ich glaube, dass es einfach viel geschichtet ist. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die auf eine ganz andere Art und Weise faszinieren. Und ich glaube, dieses Große und Ganze, diese Kombination aus Nature Guide und Trails Guide, diese Informationen, die wir halt eben in beiden Kursen gelernt haben und das, was wir halt uns noch nebenbei beigebracht haben durch andere Guides halt eben auch, ich finde das einfach so unglaublich cool. Und dieses Raue, dieses Wilde. Da
sind wir wieder beim Ursprünglich.
Wilde.
Ja, ursprünglich.
Dieses auch gleichzeitig auch dieses Verletzliche, dieses zu wissen, du bist hier draußen einfach in der wilden, rauen Natur. Etwas, was wir Menschen ja gar nicht mehr kennen. Wenn du aus Deutschland kommst, kennst du das nicht.
Hm.
Selbst wenn du gerne im Wald unterwegs bist und irgendwie, weiß ich nicht, sowas hat man einfach noch nicht erlebt, wie das, was man da halt zu Fuß und auf so einem Wilderness Trail und so weiter
erlebt. Die Sinne sind halt auch viel schärfer, ne? Das ist auch ermüdend, oder? Hilft das dann auch, dass man doch besser schläft abends?
Also, keine Ahnung, ich schlafe da draußen immer richtig gut. Also,
aber er passt trotzdem auf, keine Angst.
Ja. Nee, das ist auch zum Beispiel, wir sind Savara und ich, wir sind so wie Delfine. Wir schlafen immer nur mit einer Hirnhälfte, aber die eine Hirnhälfte ist wirklich richtig tief geschlafen. Und die andere ist auch wirklich, das ist so krass, wenn man den halt so kurz anstupst, dann was? Der hat beim Aufgehen hat er schon das Gewehr in der Hand. Das ist so, okay, krass. aber das ist, ich finde es magisch. Ich sag ja auch immer, dass wir keine Reiseveranstalter sind, sondern dass wir Magier sind, weil wir zaubern. Wir verzaubern Menschen, wir zaubern tolle Erlebnisse und ja, das ist einfach, der Busch ist was ganz Besonderes.
Würdest du dann sagen, zu Fuß durch den Busch bringt einem wirklich die Natur und sich selbst näher, oder?
Voll.
Man ist halt voll bei sich, weil man muss auf alle Sinne hören. Man ist da, wo wir eigentlich auch hergekommen sind, aus der Natur.
Ja.
Also das ist doch ein schöner Abschluss.
Ja, ich finde, ganz ehrlich, also entweder man macht so eine Ausbildung, solche Ausbildungen, also diese zwei.
Die kann man ja auch in Deutschland, ich glaube tatsächlich in dem Fall zu einem Ranger ausbilden lassen. Oder verschiedene Spurenlesekurse kann man ja hier auch machen. Waldkundekurse, dadurch, dass ich ja jetzt gar nicht mehr so viel im Busch bin wie du im Vergleich, ich lerne hier gerade alle Vogelarten.
Aber zum Beispiel, das ist auch ein ganz interessantes Thema, können wir eigentlich einen eigenen Podcast irgendwann dazu machen. Dein Wissen, was du vom Nature Guide vor 4-5 Jahren bekommen hast, diese ganzen Tools, diese 16 Module, die wendest du hier fast jeden Tag an, weil die Grundlagen der Welt, das ist ja nicht die Grundlage des Okavango-Deltas. Es sind ja die Grundlagen, wie hängt alles zusammen.
Hat ja Alexander von Humboldt schon sehr schön erforscht. Die Welt ähnelt sich ja überall.
So.
Es wiederholt sich. Die Klimabedingungen.
So dieses GIF, dieses General Impressions of...
wie ein Vogel aussieht, der die Form des Schnabels verrät mir, was er frisst.
Genau.
Also wo ich ihn auch eher finde, am Boden, am Baum, die Form der Füße, die Form generell des ganzen Körpers. Ja.
Ja.
Wie erkenne ich bestimmte Merkmale wieder? Wie höre ich die Unterschiede? Da tut es mir gerade ein bisschen schwer, aber jetzt so langsam, immer wenn wir spazieren gehen, sage ich, oh Sebastian, ich glaube, dass das da hinten ist, die Kohlmeise. Und dann sehe ich die Kohlmeise und ich freue mich so. Und den Buchfinken weiß ich jetzt, Kohlmeise weiß ich, Blaumeise weiß ich, Amsel, Mäusebussard, klar, so.
Aber das ist genau das, selbst wenn man nicht in dieser Branche arbeiten möchte und es einfach nur als Enrichment für sich selbst machen möchte,
toll, ja.
Dann kann man es auch hier später anwenden.
Anwenden, immer. Und ich weiß auch, dass unsere Teilnehmer, wir haben ja WhatsApp-Gruppen, wo die zusammenkommen, bevor die Reise startet. Das ist am Anfang immer ein bisschen ruhiger und kurz vor Reisetermin tauscht man sich noch doller aus. Und wir sind immer, wir sagen so, boah, jetzt haben wir es geschafft, wenn wir in diesen Gruppen nach der Reise lesen, dass die Leute auf dem Weg zur Arbeit Vogel XY gesehen haben. Und dann tauschen die sich aus und alle laden die Naru-App runter. Und diese Begeisterung der Tierwelt auf die Heimat zu übertragen, das ist für mich auch der Erfolg, den wir dann haben.
Ja, absolut.
Und dann zu sehen, wir haben auch hier Natur, die schützenswert ist. Und was können wir in unserem Alltag ändern, damit wir den Klimawandel nicht stoppen, aber zumindest nicht ganz so fatal werden lassen können? Und wie können wir uns für die Tiere auch hier begeistern?
Ja, absolut. Und das ist ein ganz guter Moment, um einfach Danke zu sagen fürs Zuhören, fürs Interesse.
Ja.
Danke für deine Zeit, für die Fragen und für die Unterhaltung.
Danke fürs Teilen deiner Erlebnisse.
Wenn man jetzt total inspiriert ist und eine oder beide Ausbildungen machen möchte, hier der kurze Hinweis. Wir haben keine Rabatte für euch oder sonst irgendwas, aber Natucate ist ein Provider, ein Vermittler von Naturkursen auf der ganzen Welt, unter anderem halt eben Safari-Kursen und eine der besten Adressen in Deutschland, um diese Kurse im südlichen Afrika zu buchen. Und egal, ob ihr jetzt Und egal, ob ihr jetzt bei der African Guide Academy oder bei Eco-Training oder Lowfeld im Krüger bzw. Timbavati das machen möchtet, wenn ihr off the path erwähnt, also ihr könnt jetzt irgendwie keinen Code oder so eingeben, aber wenn ihr bei Daniel oder bei seinen Kollegen im Gespräch sagt, hey, wir sind durch Off the Path auf euch aufmerksam geworden, dann bekommt ihr keinen Rabatt und keine besseren Konditionen, aber wir schicken euch den Tracker Manual und ein Mammals Guide und eine limitierte Botswana bzw. Südafrika Off the Path Trinkflasche, einfach nur als Dankeschön. Wir bekommen dann eine kleine Provision für diese Vermittlung und alle sind glücklich und ihr erhaltet die ersten
guten Bücher, die euch wirklich weiterhelfen.
Genau, das sind wichtige Bücher für diese Ausbildungen und Natucate, da findet ihr alle Kurse, die wir gemacht haben, alle Ausbildungen, die wir gemacht haben. Übrigens auch mein Tracks and Science habe ich damals über Natucate gebucht im Timbawati Game Reserve bei Lowfeld. Genau. Das war's für heute. Wie lange haben wir gesprochen?
1 Stunde und 38 Minuten.
Crazy. Das ist immer, unsere Folgen sind immer so wahnsinnig lang. Das ist der Vorteil, weil wir uns gegenüber sitzen und dadurch halt immer hochschaukeln.
Ich glaube, wir könnten ja auch noch viel länger reden. Also.
Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne einen Kommentar, da wo es möglich ist. Teilt diese Folgen mit euren Freunden. Das wird uns wahnsinnig freuen, wenn ganz viele tolle Menschen von diesem Podcast hören. Noch mehr würde es mich freuen,
wenn ihr mit uns auf Reisen kommt.
Wenn ihr keine Lust habt, das selber zu lernen, also oder so eine Ausbildung zu machen oder keine Zeit und aber es trotzdem lernen wollt, dann
oder erstmal reinschnuppern.
Genau,
wollt.
Dann bringe ich euch das Ganze bei. Übrigens, das ist ganz interessant. Also es gibt ja wirklich Teilnehmer von uns,
die dann die Ausbildung machen.
Die viele Reisen mit uns gemacht haben und die dann wirklich so inspiriert waren und dann gesagt, weißt du was, ich mache die Ausbildung auch und die machen jetzt die Ausbildung. Und Katrin, wenn du zuhörst, viel Erfolg. Die steht nämlich bald an und wenn ihr Bock habt, das alles mal so zu lernen, ich bringe euch es bei, kommt mit nach Botswana oder Namibia oder Uganda und dann haben wir eine geile Zeit und ich bringe euch ganz, ganz viel über diese tolle Welt bei, egal ob im Fahrzeug oder zu Fuß. Pass auf euch auf. Vielen Dank.
Stay wild.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.